ist, schaue auf die Frucht, auf die Ergebnisse, auf das, was unterm Strich steht. Schaue also auf die Frucht. So, uns interessieren nicht die Blätter und nicht der Baum, der Stamm oder was es auch ist, sondern was ist die Frucht? Und ich möchte die Geschichte aus 4. Mose 13 nehmen, wo die Kundschafter zurückkamen und haben diese großen Trauben getragen. Und wenn du die Sache liest, die Trauben waren so groß, dass zwei Mann sie tragen mussten. Also das müssen schon gewaltige Trauben gewesen sein. Oder es ist eine Übertreibung. Aber auf jeden Fall, ich glaube, was in der Bibel steht, es ist Wahrheit, dass die so groß waren, dass zwei Mann tragen mussten. Nur mal nebenbei zuerst einmal, bei Gott zählt immer die Frucht. Die Frucht, auch so bei uns in unserem geistlichen Leben, die Frucht des Geistes und so weiter, die Ergebnisse. Gott interessiert sich an die Ergebnisse. Darum schaue auch ich immer wieder, was sind die Ergebnisse von meinem geistlichen Leben? Was ist die Frucht? Aber wir Menschen schauen meistens, und das geht uns genauso wie den alten Israeliten, die schauen immer auf die Riesen, auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten. Und wir vergessen die Frucht aus dem Auge, auf das Endergebnis. Wir schauen nicht auf, wir wollen die Kämpfe nicht haben, wir wollen die Arbeit nicht haben, die Frucht möchten wir schon genießen. Aber ich möchte dich einladen, auch die Riesen sind nützlich, auch wenn es nützliche Idioten sind auf der einen Seite, aber die Riesen sind wichtig, denn die Riesen sind die Arbeiter gewesen, die diese riesige Frucht bestellt haben, die also diese Arbeit getan haben, dass diese große Frucht geworden ist, denn die Riesen brauchten auch eine riesige Frucht. Das ist also unterm Strich nur als Ergebnis. 4. Mose 13, also riesige Trauben aus dem gelobten Land, also das Land war sehr gut, haben die Kundschafter gesagt, die haben bewundert, also, und die haben es den Leuten schmackhaft gemacht, das Land ist wunderbar, was euch dort erwartet, aber wir haben ein Problem, dort sind Probleme. Die großen Städte, die riesigen Mauern und so weiter, das ist da drin, das Land ist wunderbar, also die Früchte sind wunderbar, schaut her, das ist die Frucht. Wir müssen sie zwar tragen, ich kann mir vorstellen, da standen sie auf der Bühne und haben das demonstriert, das ist, was dort im Land wächst. Aber, liebe Geschwister, aber, und die Kundschafter kam mit diesem Aber, der Himmel ist sehr gut, aber wie kommt man dorthin? Das Reich Gottes ist wunderbar, aber wie kommt man dorthin? So, dieses Aber, und da fangen schon die Probleme an. Viele Menschen schauen nicht auf die Frucht, sondern auf das Drumherum. Aber die Kämpfe, aber die Anfechtung, aber die Sorgen, aber die Nöte und so weiter. Ihr Fokus richtet sich hier auf die Riesen. Ich lese diese Geschichte und sie verbreiten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten und sagten, das Land, das wir durchwandert hatten und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die dort wohnen, die wir gesehen haben, sind hochgewachsene Leute. Also Riesen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen, die Anakskinder, und sie gehören nämlich zu diesen Riesen. Und wir kamen selbst klein wie Heuschrecken vor ihnen, und so erschienen auch sie uns, oder wie ihnen. Und sie haben nicht auf die Frucht geschaut, sondern auf die Riesen. Und das ist auch unser Problem, wir schauen immer auf die Schwierigkeit. Von morgens früh bis spät, bis abends spät, die ganze Gesellschaft, die sind alle anders besser, die sind viel klüger und so weiter, die haben feste Städte, diese Göttersöhne oder wie sie auch immer hießen, diese Außerirdische, diese Giganten, und sie bekamen Angst. Also schau auf die Frucht und nicht auf die Riesen. Das ist die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute Nachmittag. Schau auf das Ziel und nicht auf die Umwege und wie der Weg ist. Der ist manchmal steinig und dornig und so weiter. Und dann kommen wir uns so vor wie Heuschrecken. So, wir dramatisieren gerne. Also sei ehrlich, du übertreibst manchmal. Auch wenn du erzählst, also alles ist schön und wunderbar, aber mein Chef oder meine Nachbarn. Die Wohnung ist schon schön und ich würde gerne dort wohnen, aber die Nachbarn oder das Umfeld und so weiter, das ist nichts. Und dann übertreiben wir. Und da sind plötzlich alle Verheißungen Gottes vergessen, und alle Erlebnisse, die sie gemacht haben, von Ägypten bis durch die ganze Wüste durch. Und derweil wissen sie, Abraham ist das Land verheißen. Seine Nachkommen, sie sollen das Land besitzen. Aber sie hatten Angst vor den Riesen. Dir ist der Himmel versprochen. Dir ist ein erfolgreiches Leben versprochen. Dir ist Wohlstand versprochen. Dir ist Gesundheit versprochen. Aber da muss ich was tun. Da muss ich kämpfen. Und als sie dann diese festen Städte gesehen haben, ja, da kann man ja gar nicht durch die Mauern. Diese Mauern ist so dick, und eine Überlieferung, eine Legende zumindest, sagt es, dass die Mauern der Städte waren so dick, dass auf der Mauer ein Pferdefuhrwerk fahren konnte. Wenn Gott uns große Segnungen geben will, dann gibt er uns auch große Kämpfe. Also, wenn du von Gott mächtig gesegnet werden willst und solltest und dir wünschst, dann rechne mit großen Kämpfen. Die Frucht ist da. Du wirst diese Ergebnisse erzielen, aber du wirst mächtige Kämpfe haben. Du wirst mächtigen Widerstand haben, du wirst große Spannungen haben. Und ja, da wird dir der Goliath im Weg stehen und den musst du überwinden. Du wirst die Siege haben, aber der Goliath ist da. Und du brauchst nur einen Kieselstein, um den Goliath zu erledigen. Die Frucht, die Frucht. Weißt du, jeder möchte König sein, jeder möchte ganz groß rauskommen, aber überleg einmal, was so ein König alles durchmachen muss, bis er König ist. Was so ein Goldmedaillengewinner alles durchmachen muss, bis er die Goldmedaille hat. Also auf dem Podest zu stehen und sagen, wir haben gewonnen, aber was da unten gekämpft wurde und wie viele Kämpfe da sind. Es gibt auch so viele Dinge, die uns Gott versprochen hat und versprochen wurde, aber es ist noch nicht eingenommen worden. Und deshalb besitzen wir vieles noch nicht. Diese festen Städte, da sind wir noch nicht Eigentümer. Gott hat uns himmlische Wohnungen versprochen, Gott hat uns Segnungen versprochen, aller Art. Aber statt dass wir auf den Herrn schauen, schauen wir auf die Riesen, auf die Unmöglichkeiten, die da sind. Also wir kommen in dieses Land nie rein. Die Frucht ist schön, die Frucht ist wunderbar, aber ich habe Angst. Ich habe Angst und du siehst also, die Stelle, die ausgeschrieben wurde, ist wunderbar. Man verdient gut Geld, man kann alles gut machen, aber da muss man so hart arbeiten. Verstehen wir, was ich meine? Die Christen reden also dann von Schwierigkeiten, meistens reden sie dann vom Teufel, obwohl sie gar nicht wissen, wer der Teufel überhaupt ist. Sie reden von Schwierigkeiten statt vom Sieg, sie reden von Krankheit statt von Gesundheit. Also wir reden immer negativ. Das Land ist gut, die Frucht, zwei Männer müssen die Traube halten. Also kannst du dieses Bild vorstellen, so riesig ist die Frucht, aber die Riesen, eieieiei, die schauen auf diese Riesenstadt, auf die Möglichkeiten, die sie haben jetzt. Das Land ist gut, steht mittendrin als Drehscheibe unter den Kontinenten, als so Nabel der Welt, aber die Riesen. Und es scheint so, als wenn das ganze Land voller Riesen wäre, dann hochgewachsene Leute sind in diesem Land. Bedenke, das Land war ihnen schon gegeben, bevor sie in das Land kamen. Aber Gott hat zur Bewirtschaftung, und er ist mir so groß geworden, zur Bewirtschaftung des Landes Riesen platziert. Nur die Riesen konnten das Land bewachen, damit keine anderen Völker kommen, keine anderen Völker sich niederlassen. Und Gott hat deshalb auch in deinem Leben schon die Riesen platziert, die Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, du hättest keine Schwierigkeiten. Da würde Götze Mammon triumphieren, da würden Menschen Lust und Laune in deinem Leben herrschen. Da würdest du gar nicht mehr zum Leben kommen. Da wirst du taktiert und dirigiert und kommandiert und befehligt von allen möglichen Dingen. Aber da sind so viele Angriffe, so viele Riesen sind in deinem Leben, so viele Schwierigkeiten. Keiner will dein Leben tauschen. Keiner will dein Leben tauschen. So, der Glaube schaut nicht auf die Riesen, sondern der Glaube schaut auch nicht auf die Umstände, der Glaube schaut auf das Ziel. Was erwartet mich? Was erwartet mich, nachdem ich diese Erde verlassen habe? Was erwartet mich, wenn ich das Ziel erreicht habe? So, und wir wollen heute uns über die Versprechen Gottes Gedanken machen, die Verheißungen, die Zusagen Gottes. Und, weißt du, ich möchte Mut machen. Rede nicht von den Kämpfen, die du hast. Die Anfechtung, die Versuchung, dem Teufel, die Dämonen, all das Böse und Negative, das Schlechte. Red von den Verheißungen Gottes. Gott ist gut. Wenn du das jeden Tag dreimal sagst, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, dann wirst du so manipuliert von innen her, dass du am Schluss sogar im Traum glaubst, Gott ist gut. Also wir sollen uns manipulieren lassen von guten Gedanken. Du musst dich selbst ermutigen, denn die anderen Leute werden dich nie ermutigen. Glaub mir das. Die anderen entmutigen dich ständig. Also wenn die sagen, du bist nichts, kannst nichts, aus dir wird nichts. Aber du musst dich selbst ermutigen, Gott ist gut und mit mir wird es immer noch besser und immer noch besser und alles dient zu meinem Besten in meinem Leben. Schau nicht auf die Riesen, schau auf die Frucht. Lobe den Herrn, meine Seele, heißt es in der Bibel. Deine Seele braucht eine positive Einstellung. Lobe den Herrn, meine Seele. Schau auf die Frucht. Wenn es deiner Seele gut geht und wenn du genießt diese wunderbare Frucht, wenn diese Frucht dir im Mund zergeht und du dich freust am Herrn, du wirst merken, der Kampf lohnt sich für diesen Einsatz oder für diesen Gewinn, lohnt sich mein Einsatz. Lass dich also von deinen Riesen nicht einschüchtern. Das Land gehört dir, der Himmel gehört dir, der Glaube gehört dir. Die ganze Früchte gehören dir, das sind ja deine Früchte, die nur jetzt im Augenblick beherrschen die Riesen dieses Land. Die Riesen wollen nur imponieren, dich beeindrucken, dich erschrecken, dich einschüchtern. Also bitte lass die Finger weg, das ist nichts für dich. Erfolg ist nichts für dich, das ist für die Millionäre. Segen, das ist für die Priester, aber nichts für dich. Für dich sind die Verheißungen Gottes genauso da wie für jeden anderen. Tritt den Riesen gegenüber, furchtlos, schaue ihnen ins Auge und sag, was wollt ihr? Du kommst mit mir, mit Speer und Schild und alle möglichen, mit Rüstung, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Also, wie kommen wir den Riesen entgegen? Und was für eine Einstellung haben wir? Sind wir furchtlos oder sind wir erschreckt? Haben wir Angst? Und der Riese merkt ganz schnell, ob du Angst hast. Sogar der Hund merkt es, ob du Angst hast oder nicht. Und deshalb, der Hund jagt jeden, der Angst hat, auch wenn er noch so groß und stark ist. Der spürt es. Angst spürt man. Angst ist ein Geist, ein Dämon. So, deshalb fürchte dich nicht vor deinen Riesen, sondern schau auf die Frucht. Schau auf die Frucht. In der Welt habt ihr Angst, sagt Christus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt wirst du ständig eingeschüchtert. Weißt du, da kommen sie, stehen auf Zehenspitzen, auf Stelzen sogar, damit sie doch eines Hauptes länger sind. Und die versuchen dich zu beeindrucken. Aber was kannst du schon? Was hast du schon? Was bist du schon? Weißt du, selbst wenn wir arme Schlucker sind, wir haben Christus in uns. Der Arme spreche, ich bin reich. Der Schwache spreche, ich bin stark. Also die Bibel lehrt uns eine ganz andere Sprache, praktisch total entgegengesetzt, was die Welt sagt, was die Menschen sagen, was die Gefühle sagen. Schau nicht auf die Arbeit und den Stress, sondern schau auf den Lohn, auf den Zahltag, was dabei rauskommt. Auch wenn du schuftest und die Hitze ist da und die Schwierigkeiten sind da, schau auf den Lohn, was dann in deine Zahltüte auf dein Konto kommt. Du bist nur dann stark, wenn du ein Täter des Wortes wirst. Wenn du nicht nur träumst, weißt du, die Träume sind sinnlos. Du kannst die Träume alle in den Müll stecken. Du kannst alle deine Träume vergessen, die sind nichts. Es sei denn, du wirst deine Träume, du materialisierst deine Träume, du machst deine Träume sichtbar, du lebst deine Träume aus, du setzt deine Träume um. Es ist so wichtig, dass du das, was du träumst, in Wirklichkeit umsetzt. Das, was du hier heute Nachmittag hörst vom Wort Gottes, dass du das realisierst. Also ich muss was tun, ich muss was sagen, ich muss was unternehmen, ich muss was verschieben, was verändern, ich muss was tun. Und solange ich nichts tue, bin ich nur ein Träumer, ein Fantast. Einfach ein Quatschkopf, mehr nicht. Aber ich muss Täter des Wortes werden. Und das ist, ich muss auf den Riesen zugehen, auf die Probleme zugehen, etwas tun und etwas unternehmen. Sonst bin ich erledigt. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, ist Speise für meine Seele, ist Hammer, der Felsen, der schmeißt. Aber da muss ich schon richtig zuschlagen und sagen, und so, im Namen Jesu. Das Wort Gottes verlangt, dass du die Festungen Satans niederreißt. Und zwar wie? Durch deine Worte. Dass du zu dem Berg sagst, heb dich weg und versenk dich ins Meer. Wenn du nicht sagst, es ist so wichtig, dass wenn du von Gott was haben willst, dass du sprechen musst. Du musst was sagen. Und schon das ist ein Outen, da passiert etwas. Ja, aber wir sind Heuschrecken, so wie diese Israeliten gesagt haben, als sie die Kundschafter gesehen haben. Wir kamen so als Heuschrecken ihnen vor, so klein. Wir sind ja gar nicht, ein kleiner Haufe, so ein paar Mannequins. Und was sind wir schon? Eine Handvoll. Was sind wir für so viele? Aber du siehst, 5 Brote und 2 Fische reichen, um Tausende zu speisen. Bei Gott geht nicht um die Zahl, bei Gott geht es um das Gewicht. Was ist das? Was bist du? Was bin ich? Was sind wir? Das Wort Gottes ist deine Waffe. Also für Kinder Gottes gibt es keine stärkere Waffe als das Wort Gottes. Es ist ein zweischneidiges Schwert, es scheidet Mark und Bein. Um ein Täter des Wortes Gottes zu werden, natürlich musst du ein Kenner des Wortes Gottes werden. Solange du deine Bibel nicht kennst, kann der Teufel mit dir Fußball spielen. Du musst deine Bibel kennen. Du musst deine Bibel kennen. Sonst glaubst du jede Dummheit, glaubst du, was du siehst, und du gehst nicht nach dem Wort. Das Wort ist meines Fußes Leuchte. Das Wort ist maßgebend für mich. Das Wort bestimmt mich. Je besser du das Wort Gottes kennst, desto schlagfertiger bist, desto schlagkräftiger bist, desto mehr kannst du auftrumpfen und sagen, nee, es steht geschrieben. Und du siehst, Jesus ist mit dem stärksten Teufel fertig geworden. Dann glaub nicht, dass der Teufel, der kleinste, der irgendein so nimmerleins Dämon Jesus versuchte. Der Teufel kam in Person selbst zu Jesus. Höchstpersönlich. Und konfrontiert Jesus. Und er sagt, es steht geschrieben. Und der Teufel konnte nichts dagegen sagen. Der Teufel kann nichts gegen das Wort Gottes ausrichten. Die Frucht. Weißt du, wenn du einen Teufel mal gedemütigt hast und er seinen Kopf gesenkt hat, hast du es die anderen auch schon gedemütigt. Denn dann, sobald du vor dem stehst, hat er auch schon Schiss und Angst und bückt sich schon. Wir müssen einen Teufel mal besiegen. Und dann kommt Jesus, dann kommt der zweite oder die zweite Versuchung bei Jesus. Und da war es schon einfacher. Deshalb, einmal dem Teufel das Maul stopfen, einmal ihm widerstehen, einmal widersprechen. Aber solange du nicht widersprichst und nur mit dem Kopf nickst, so oder so, funktioniert nichts. Du musst sprechen. Die Macht liegt im Sprechen, im Widersprechen. Wir müssen lernen, also wieder zu widersprechen. Nee, danke, auf Wiedersehen, bitte, dort ist die Tür. Und so rabiat. Aber die Kinder Gottes sind so leicht und sanft und friedlich und so weiter. Ah ja, man kann nicht mal den Teufel was antun, ist ja auch ein Geschöpf und ein Wesen und so weiter. Nein, du musst den Teufel ganz hart anpacken, denn der packt dich auch hart an. Der ist nicht so zimperlich, der ruft 10-mal am Tag bei dir an. Und der belästigt und bedrängt dich. Und du musst ja auch natürlich dich wehren. Und lass dir nicht alles gefallen. Christen dürfen sich nicht alles gefallen. Egal wer es ist. Von gottlosen Menschen, lass dir nicht alles bieten. Du bist ja kein Fußabstreifer. Und du bist nicht Hans Wurst. Und Hampelmann. Und deshalb, denk an die Frucht. Wenn du einmal widersprochen hast. Ich habe eine Eheberatungsgespräch mal gehabt, und da war der Mann, starker, kräftiger Mann, der zu mir dann in die Seelsorge kam, und die Frau war eigentlich, ja, normale Frau im Durchschnitt. Aber die hat den Mann kommandiert, und sagt, ich bin zu Hause nur Pantoffelheld, und ich muss machen, was die Frau mir sagt, und so weiter. Habe ich gesagt, bist du Mann oder bist du Weib? Was bist du? Er sagt, ich bin schon Mann, aber ich traue mir nicht. Er sagt, nächstes Mal, wenn deine Frau dich kommandiert, dann sagt, nee. Und wenn sie frech ist, gib eine Ohrfeige, wenn es nötig. Verstehst? Widersprich und widersteht. Und dann stand er da und die Frau, macht das, macht das. Und dann hat er gesagt, was fällt dir ein? Ich bin Chef im Haus. Und dann, ja. Verstehst? Und so funktioniert es. Weißt du, die Leute machen mit dir, was sie wollen, weil du nicht widersprichst, weil du nicht widerstehst. Die Handwerker, die pfuschern und machen alles verkehrt bei dir vielleicht zu Hause, bauen alles auf dem Kopf ein, verstehst du, aber du sagst nicht und du lebst nachher mit Schwierigkeiten und ärgerst dich den Rest deines Lebens. Du musst widersprechen, du musst reklamieren. Und weißt du, einmal widersprochen, dann haben sie schon Respekt. Oh, der Herr Matutis, bei dem, der so kleinkariert oder pingelig oder was weiß ich. Du musst nur lernen, einfach mal aufzutrumpfen. Die Frucht ist groß. Wenn du einfach Zivilcourage ergreifst. Die meisten Leute ergreifen keine Zivilcourage. Und deshalb Zwerge triumphieren über sie. Sogar Zwerge. Tritt auf, widersprich. Und lass dich nicht kommandieren. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Du bist berufen zum Herrschen und nicht zum Beherrscht werden. Du sollst darüber herrschen. Gott hat jeden Einzelnen von uns als König eingesetzt. Und du sollst niemanden angreifen, du sollst niemanden demütigen, du sollst niemandem Schlechtes tun, du sollst niemanden schädigen, aber du sollst über deinen Bereich, da wo du Chef bist, herrschen. Über deine Wohnung ist dein Heiligtum. Deine Seele ist dein Heiligtum. Dein Körper. Du kannst dich und musst dich nicht ausnützen und ausbeuten lassen. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes, eine Wohnung Gottes. Und du musst für deinen Tempel sorgen und sagen, nee, ich muss mit meinen Kräften haushalten. Man verliert den Glauben an seinen Gott, wenn man immer nur auf Menschen hört und auf Menschen schaut. Und die sind die Räuber. Also wir haben Riesen gesehen. Du solltest vor niemand Respekt haben, außer vor Gott. Zuerst mal. Vor niemand Respekt haben. Weißt du, mein Chef. Stell dir deinen Chef in Unterhosen vor. Und du wirst sehen, der ist genauso ein sterblicher Mensch und genauso sieht es elend und schlecht aus wie alle anderen Menschen auch. Weißt du, stell dir mal so Leute, diese Großen, die auftrumpfen. Schau diese Professoren, Doktoren und so weiter. Schau dir mal an. Der Professor hat's gesagt. Weißt du, was ist wichtiger? Wer hat mehr zu sagen, Gott oder der Professor? Wer hat das letzte Wort? Und wir müssen also mal drüber nachdenken, wer hat das letzte Wort? Der Professor kann viel sagen und er sagt das, was er in der Schule gelernt hat und was er versteht. Aber der Herr hat das letzte Wort. Der Schöpfer hat das letzte Wort. So, hör nicht auf die Riesen, die Frucht. Und du bist für dein Leben verantwortlich und niemand anders. Und nimm dein Schicksal, dein Leben in deine Hand. Wie man glaubt, so lebt man. Und so weiter, wenn man nichts glaubt oder wenn man anfängt zu zweifeln. Ja, die Riesen, wir haben diese Riesen gesehen. Sie haben nicht die Frucht gesehen. Die großen Trauben. Sie haben nicht die Segnung gesehen, wie gesegnet das Land ist, wie fruchtbar das Land ist, wie reich das Land ist. Sie haben nur die Riesen gesehen. Sie haben nicht den Segen gesehen, sondern die Riesen. Und dann fangen sie Stück für Stück zurückzugehen. Also wären wir bloß in Ägypten geblieben, wären wir bloß nicht weitergegangen. Viele schauen mehr auf den Teufel als auf Gott. Die reden mehr vom Teufel als auf Gott, von Gott. Hör mal die Christen an. Ach, der Teufel fickt mich so an. Und der Teufel macht mir das. Und der Teufel macht mir das. Hör doch mit dem Quatsch auf. Du bist Kind Gottes und nicht ein Teufelskind. Und wir sollten aufstehen und wir wissen, ich bin sogar höher als alle Teufel zusammen. Und wir werden sogar eines Tages über Engel herrschen, sagt meine Bibel. Und wir lassen uns von Engeln und gefallenen Engeln schon zweimal kommandieren und befehlen. Oder Gottlose, die sowieso wie Spreu sind, sagt die Bibel. Dann lassen wir uns da was vormachen und schauen, ach guck mal, was der gesagt hat und getan hat. Schau auf die wunderbare Frucht des Landes. Als Kind Gottes, du bist ja Gesegneter des Herrn, Gesalbter des Herrn. Schau, was dort alles wächst, was dort los ist. Und nicht auf die jetzigen Einwohner, was jetzt gerade im Augenblick ist. Wir schauen immer, was jetzt ist. Schau, was nachher ist. Schau, was nachher ist, was du nachher bist. Schau, was Gott aus dir nachher machen wird. So, und lass dich nicht irritieren. Große und gute Früchte wirst du eines Tages ernten mit Gott. Und aber ich sage dir eines, um diese zu ernten, an diese ranzukommen, ist es nicht leicht, Bruder, Schwester. Diese großen Früchte abzuschneiden, ist nicht einfach. Da brauchst du Zivilcourage. Da musst du gucken, dass der Riese abgelenkt wird. Und dann schneidest du aus seinem Weinberg da so eine Traube ab und zwei müssen tragen. So sind sie nach Hause gekommen, über den Jordan. So haben sie diese große Frucht rausgeschmuggelt. Und wir haben einige große Verheißungen, was Gott uns gegeben hat. Gott hat das Land den Riesen übergeben. Deshalb, ich will dir eine Botschaft rüberbringen, vielleicht sagst du, das ist ein bisschen komisch für mich, aber vielleicht verstehst du hinterher, dass es gut war. Weißt du, die Riesen bewirtschaften das Gebiet jetzt im Augenblick, das, wo du nicht drin bist. Denn je weniger Kinder Gottes im Land Israel sind, desto enger, desto weniger die Grenzen sind, oder die Grenzen werden bestimmt nach der Zahl der Kinder Israel. Eine Zeit lang überlässt Gott das Land den Riesen. Es war eine Zeit lang, war Kanaan das gelobte Land, das Land der Riesen, ihre Heimat. Und das ist auch normal so, dass Riesen das Land beherrschen, dass das Negative das Land beherrscht, bis du es einnimmst. Und das Land wartet auf deine Einnahme. Das Land wartet, dass du aufstehst, dass du aktiv wirst, dass du etwas unternimmst. Es gibt einen Sinn und Zweck darin, dass die Kinder Gottes das Land, ein fertiges Land bekommen, ein bebautes Land bekommen, mit festen Städten, mit großen Weingärten, Olivenhaine und Feigenhaine. Weißt du, das Land, das gelobte Land, kann nicht Schwächlingen gegeben werden. Nur Helden, tapferen Männer. Und die Riesen sind die von der Welt her, die das beherrschen. Deshalb beherrschen auch die Weltmenschen zurzeit das ganze Kapital. Die Wirtschaft. Da beherrschen Leute, die entschlossen sind, die durch dick und dünn gehen, die sich um nichts scheren, über Leichen gehen durchaus. Die beherrschen das Land. Aber der Tag wird kommen, wo dann die Kinder Gottes einnehmen. In Liebe und nicht in Gewalt. Und nicht unter Druck und Spannung. Aber das Land kann keine Schwächlinge vertragen. Das Land kann keine Schwächlinge vertragen. Jesus oder das Wort Gottes sagt, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Also nur Menschen, die gestanden sind, die reif sind. Also, wenn das Land jetzt noch von Riesen bewohnt ist, ist es gar nicht so schlimm. Du hast Kämpfe. Und wenn Gott dich zu den Riesen gegenüberstellt, dann bist du stärker als der Riese. Glaub mir das. Dann bist du stärker. Wenn Gott es dir zutraut, du kannst mit dem Goliath aufnehmen. Also, mein Lieber, mit einem Kieselstein, nimm's mit. Und David hat 5 Kieselsteine mitgenommen. Was glaubst du, warum 5? Der hat nur einen gebraucht. Weil Goliath hat noch 4 Brüder gehabt. Wenn du mit einem fertig bist, dann kommt der nächste Bruder. Wenn du mit einem Riesen fertig bist, kommt der nächste Riese. Und wenn du mit dem zweiten fertig bist, dann kommt der dritte und der vierte und der fünfte. Also du wirst mit den Riesen nie fertig. Und David hatte mit dem Philister immer seinen Kampf gehabt. Das war so sein Aufgabengebiet. Und Gott gibt dir bestimmte Gebiete, die dir anvertraut sind. Und das musst du dann einnehmen, das Land. Die Riesen passen auf das Land Gottes auf, solange du noch nicht da bist und solange du noch unterwegs bist oder solange du in der Entwicklung bist, passen die Riesen auf das Land. Eigentlich auf Deutsch gesagt, der Teufel, das Böse, das Negative passt auf dich auf, dass du nicht zu übermütig wirst. Verstehst du? Ich bin jetzt beim 1. Timotheus noch immer dabei in der Vorbereitung für die Bibelschule, Gemeindebibelschule oder Internetbibelschule. Und da ist eine Passage, die mir so stutzig gemacht hat. Und ich habe die beiden Brüder dem Satan übergeben. Ich habe die beiden Brüder dem Satan übergeben. Eigentlich sind wir alle dem Satan übergeben, im gewissen Sinne. Ob du es glaubst oder nicht, der Teufel greift uns alle an. Jesus sagt sogar zu den Jüngern, Satan begehrt euer. Und Paulus sagt, ein Engel Satan schlägt mich mit Fäusten. Also, und dann die letzte Generation in der Offenbarung, wenn wir lesen, in der Trübsalzeit, und Satan wird eine Zeit lang freigelassen werden. Also da wird die ganze Generation dem Satan übergeben. Und jetzt müssen die Kinder Gottes kämpfen. Und dann nachher wird der Lohn groß sein, die Mannschaft wird groß sein und der Sieg wird groß sein, wenn nachher die Kinder Gottes triumphieren und als Überwinder dastehen. Und wer da überwindet, der wird das alles ererben. Also deshalb, wir werden deshalb dem Feind übergeben und ausgeliefert. Aber wir sind nicht verloren. Wir haben Kämpfe, wir haben einen Fünf-Fronten-Krieg vielleicht. Also versteht den Zweck, warum die Riesen da sind, warum der Kampf da ist. Wenn die Kinder Gottes kommen, werden die Riesen von selbst verschwinden. Als die Israeliten nachher über den Jordan kamen, da lese ich von keinem einzigen Riesen mehr. Die sind alle ausgestorben, alle abgehauen, alle sich davon gemacht. Das waren die Hethiter wahrscheinlich, die sind dann in die Türkei gegangen. Und von dort jetzt kommen sie zu uns, diese Riesen. Und machen vielleicht auch, diese Ausländer machen uns so viele Probleme unter Umständen, diese Immigranten und dergleichen. Aber das sind die Riesen. Gott lässt uns kämpfen. Gott lässt uns auseinandersetzen. Gott lässt uns, also, dass wir uns reiben. Wenn Gott etwas aus deinem Leben machen möchte, dann nimmt er ganz schweren Hammer, so Treibhammer. Wenn Kinder Gottes also das Land einnehmen, ihre Arbeit dann nachher übernehmen, dann ziehen die Riesen von selbst weiter. Deshalb sei stark, sei männlich und gib nicht auf. Du musst also den tieferen Sinn der Geschichte sehen, warum die ins gelobte Land kamen, die großen Trauben sehen und dann Angst kriegen, weil sie die Riesen sehen. Gott hat so die Riesen angestellt zur Bebauung des Landes und der Verwaltung des Landes. Und dann, als die Kinder Gottes kommen, die übernehmen das. Weißt du, ich sag dir noch ein Geheimnis. Das Ganze, was die Gottlosen erwirtschaften. Weißt du, die Gottlosen werden dahin vertrieben, bespreut. Man wird von den Gottlosen nichts mehr finden. Und weißt du, wer die ganzen Segnungen, das ganze Geld von den Banken, die ganzen Industrie, die ganzen Aktien oder all diese technischen Geräte, weißt du, wer das eines Tages kriegt? Nicht der Antichrist, sondern die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes haben die ganzen Schätze Ägyptens bekommen, als sie ausgezogen sind. Denn Gott hat gesagt, fragt doch die Ägypter, die sollen euch Silber und Goldschmuck schenken, damit ihr habt ja gedient und gearbeitet und ihr sollt nicht umsonst arbeiten. Dein Kapital, und hör mal zu, dein Kapital und dein Vermögen ist in den Taschen der gottlosen Leute, in den Ungläubigen. Und die Ungläubigen sind zu deiner Bereicherung da. Die heben die Sache auf. Deshalb wundere dich nicht, wenn dir so schlecht geht. Du hast nichts und die haben alles. Sei dankbar und sag, die sind nur meine Verwalter. Pass mal auf. Schau die Gottlosen an. Das gehört, wird alles dir eines Tages gehören. Denn die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das wirst du sagen, das ist mein See, das ist meine Wüste, das ist mein Garten, das ist mein Ackerfeld, das ist mein Waldstück. Überleg einmal, die Sanftmütigen. Deshalb, du musst an dir selber arbeiten und die Riesen arbeiten an deinem Acker. Du arbeitest an dir selber, an deine Situation, an deine Persönlichkeit, an deinem Charakter, dass du sanftmütig bist. Denn die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Also bisher haben die Kinder Gottes, sind sie noch nicht weit, dass sie die Erde besitzen. So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht über den Jordan gegangen. Jordan ist ein so ein Zeichen für Tod. Er geht über den Jordan, das heißt, er geht über den Tod oder in den Tod, in das gelobte Land. Gott hat alles in dieser Welt für dich zum Vorteil vorbereitet schon, das wartet auf dich. Jesus sagt, ich gehe zum Vater und gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist wieder eine andere Sache. Aber du wirst, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Freu dich doch, freu dich auf die große Frucht. Sag nicht, die Kämpfe, was ich habe, also die Sorgen, ich muss so viel beten, ich muss so viel Gott suchen. Weißt du, das ist Stress. Aber freu dich über diesen Stress, das ist ein guter Stress, wenn du Gott suchst. Weißt du, das befreit dich, du lässt los und du kannst jubeln und jauchzen. Darum schau nicht auf die Riesen, sondern schau auf die Früchte. Was du in der Hand nachher hast, was du bekommen wirst. Sie sind nur für dich da, für deine Vorbereitung, sie sind für deine Schulung da. Weißt du, du brauchst einen starken Trainingspartner, mit dem du boxst, mit dem du raufst, mit dem du ja fechtest. Du brauchst einen starken Gegenüber. Wenn du Schwächlinge hast, also der liebe Gott wird dich nie in ein Gymnasium oder eine Schule schicken, wo Schwächlinge sind. Der schickt ihn nur, wo Starke sind, dass du noch stärker bist und wirst, wie die sind. Deine Lehrer, deine Trainer müssen immer weiter sein, als du selbst bist. Und deshalb, die fordern dich heraus, holen das Allerletzte aus dir raus. Die Riesen sind es, die dich bearbeiten. Aber wir sind so klein ihnen gegenübergekommen. Na, dann wachse bitte. Dann werde ein Riesenheuschrecke. Dann werde was. Und du musst auftrumpfen. Wenn ich so manchmal Tierbilder angucke, wenn ein Tier, ein schwaches Tier angegriffen wird, weißt du, was ein schwaches Tier macht, wenn es angegriffen wird? Zeig die Zähne. Zeig die Zähne. Du musst die Zähne zeigen. Viele Gotteskinder trauen sich nicht, die Zähne zu zeigen. Zeig die Zähne. Weißt du, und was hat Josua und Kaleb gesagt? Wir werden sie wie Brot fressen. Verstehst du? Die haben die Zähne gezeigt. Wir werden sie wie Brot fressen. Guten Appetit. Wir werden sie wie Brot fressen. Die Riesen bearbeiten dich so wie ein Grobschmied. Einfach die hämmern auf dich rein. Und dann wirst du immer härter und härter und härter. Deshalb auch die ganzen Anfechtungen. Je mehr Anfechtungen du hast, desto härter wirst du am Schluss. Am Schluss wirst du sein, so hart wie Kruppstahl. Das sind deine Trainingspartner, die dich abhärten. Und mit denen du dich messen sollst. Ein Riese. Riesenproblem, Riesenberg, Riesenangst. Ja, du sollst mit den Riesen aufnehmen. Aber dann die Frucht, stell dir vor, du hast sie überwunden. Also meine Frau, die Gehirnoperation hatte und dann fragte sie, dürfen, wir wollten ja Urlaub machen, dann ich wollte bis zum Nordkap fahren, bin auch gefahren, bis zum Nordkap nach Norwegen. Dann fragt sie den Arzt, ob braucht er Genehmigung, ob sie diese Reise machen kann. Sagt Frau Matutis, und dann wir wollten ja die Bären sehen, da oben im Norden. Dann sagt Frau Matutis, wenn Sie diese Operation überstanden haben, dann können Sie mit den Bären leicht aufnehmen. Wenn Sie das überstanden haben, weißt du, wenn du diesen Kampf überstanden hast, dann kannst du mit dem Bären aufnehmen, dann kannst du mit dem Löwen aufnehmen, dann kannst du mit all den Problemen aufnehmen. Aber solange du nichts überstanden hast, zuerst einmal mit einer Maus, fang an mit der Maus zu kämpfen, dann mit der Katze, dann mit dem größeren Tiger oder sonst noch was, was von dieser Sorte ist. Und du wirst merken, dann kannst du auch mit den Riesen aufnehmen. Guck mal, der David, David hat gelernt, dann sagt er, weißt du, ich habe vor dem Goliath keine Angst. Also ihr seid alle, habt ihr einmal die Hosen voll jetzt, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Aber ich habe vor dem nicht Angst. Als ich kleiner Junge war und die Schafe meines Vaters hütete, dann kam ein Bär und hat so ein Schäfchen geschnappt und ich kam und habe den Bär zerrissen. Überleg einmal, dieser kleine Junge hat Bärenkräfte gehabt. Der wusste, in mir steckt was drin. Ich kann nicht, ich werde das Schäfchen nicht dem Bären überlassen. Und Bären haben Kräfte. Bären haben Kräfte. Wenn du einmal mit Bären gekämpft hast, dann stehst du ganz anders da. Und dann sagte, und dann kam ein Löwe. Und der Löwe hat auch bei mir ein Schäfchen geschnappt und wollte zerreißen. Und ich habe den Löwen zerrissen. Weißt du, von nichts kommt nichts. Die Frucht ist nachher groß. Und dann kannst du stehen, ich traue mir zu. Ich traue mir mit diesem Unbeschnittenen, mit diesem Goliath zu. Ich traue ihm entgegenzugehen. Weißt du, wir müssen trainiert werden und abgehärtet werden. Zuerst mal mit den Kleinigkeiten fertig werden. Und solange du mit dem Alltag nicht fertig wirst, mit irgendwelchen Lappalien zu Hause oder mit irgendwelchen Blödeleien, solange kannst du mit den Riesen nicht aufnehmen. Aber je mehr du mit den Kleinigkeiten fertig wirst und immer wieder steigerst, und das ist, was mit der liebe Gott dich wachsen lässt, du steigerst dich von Erfahrung zu Erfahrung, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Du lernst immer mehr Gott kennen, also ich kann Gott vertrauen. Ich kann mir vorstellen, wie der David das gemacht hat. Löwe! Und dann gebrüllt und der Löwe, ja, ist halbiert gewesen. Ich habe den Löwen zerrissen und mein Schäfchen befreit. Und Löwe, guck du, wie du weiterkommst. Du musst dich nicht um den Teufel kümmern, wie es mit dem weitergeht. Du musst kümmern, wie mit deinem Schäfchen, mit dir am besten weitergeht. Du musst um dich selbst besorgt sein, nicht über die Schöpfung und nicht über die Banken und nicht über die Kirche oder sonst was. Nein, es geht um dein Leben, um dich. Weißt du, wir haben immer Angst, wir müssen trainieren. Wenn du so einen Muskelheld mal siehst, verstehst du, dass der so Prost, der trainiert nicht fünfmal am Tag. Der geht gar nicht der geht aus dem Trainingsstudio gar nicht mehr raus, aus dem Fitnessstudio. Der bleibt drin und der trainiert. Als ich in der Schule war, musste Tag ein, Tag aus immer ein Bild angucken, das war der Lenin, und da stand unten, lerne, lerne, lerne. Immer wieder wurde ich ermutigt, lerne, lerne, lerne. Selbst wenn ich im Schlaf war, wusste ich eines, lerne, lerne, lerne. Und es ist im christlichen Leben genauso. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Arbeite, arbeite, arbeite. Sei mutig, sei mutig, sei mutig. Und immer wieder, das muss im Blut, im Fleisch und Blut übergehen, dass du es bist. Überleg einmal, wann und wo entsteht die Frucht des Heiligen Geistes? Oh, Heiland, ich brauche Liebe. Nein. Weißt du, die Frucht des Heiligen Geistes zum Beispiel, die Liebe, entsteht, wo Hass ist, wo Unversöhnlichkeit ist, wo Widerstand ist, dass du deine Feinde liebst und sagst, ach komm, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo Hass ist, kann Liebe wachsen. Wo Streit und Zank ist, kann Frieden wachsen. Wo Traurigkeit ist, da kann Freude wachsen. Das ist der Mist, worauf die Frucht des Geistes wächst. Oder wo Hässlichkeit ist und wo ja, Ekel ist und so weiter, da kann Freundlichkeit wachsen. Weißt du, wo einfach Leute so gehässig sind, da kannst du nett sein und freundlich. Verstehst du, dann lachst und grinst. Versuch einmal, geh mal in die Straßenbahn. Weißt du, da kennt dich ja sowieso niemand. Und bist manchmal vielleicht auch Feigling. Aber fang an, in der Straßenbahn zu lachen. Setz dich hin. Wir haben mal mit unserer Jugend mal so einen Test gemacht. Wir sollen ansteckend leben. Da saßen sie in der U-Bahn und dann fing einer zu lachen. Und alle geguckt zuerst mal und dann haben die alle angelacht. Am Schluss hat der ganze Waggon gelacht. Verstehst du? Wir müssen ja ansteckend, wir müssen ja anfangen. Aber wir warten, bis die anderen anfangen und wir sind zu feige. Deshalb, wenn du etwas erreichen willst und der Schaffner, als er dann nachher dieser Waggon dann gehalten hat, die alle sind lachend rausgegangen und haben weiter gelacht auf der Haltestelle. Da haben sie gefragt, was ist denn da los gewesen bei euch? Das kann man nicht erklären. Die haben weiter gelacht. Die haben ansteckend weitergelebt. Probiere mal. Bevor du kurz aussteigst, fangst an zu lachen. Du wirst merken, du wirst den ganzen Waggon anstecken. Du kannst natürlich auch murren. Und du kannst meckern und schimpfen und fluchen. Und du wirst sehen, was dann nachher los ist. Da gibt's eine Schlägerei. Du hast es in der Hand. Also, überleg einmal, wie entsteht dann die Frucht? Und die Leute steigen raus und entspannt, erleichtert. Guck mal, wo Ungeduld ist, da kannst du Geduld üben. Kannst warten, kannst sagen, ich habe Zeit, ich habe die ganze Ewigkeit vor mir, also ich kann warten. Oder wird Geduld sein, oder Sanftmut. Da, wo Härte, wo Brutalität herrscht, da kannst du sagen, ah ja, Leute, habt euch lieb. Also, Liebe ist doch größer als alles andere. Seid ruhig, vertragt euch, vergebt einander. Oder da, wo einer sich nicht beherrschen kann, explodiert und aus dem Häuschen geht, da die Frucht der Selbstkontrolle kann entstehen. Nur auf dem Widerspruch kann die Frucht entstehen. Nur entgegengesetzt. Da, wo Schmutz ist, kann Reinheit entstehen. Da, wo Hässlichkeit ist und so weiter. Da, wo Kampf ist, da kann Kraft entstehen. Weißt du, nur... Du möchtest Kraft, Herr, ich brauche mehr Kraft, mehr Kraft. Oh, Herr, ich brauche mehr Kraft. Vergiss es. Kämpfe. Und du wirst merken, während du kämpfst, wirst du stark. David ist in den Kämpfen stark geworden. Durch die Kämpfe. Und Gott steigert seine Kraft. Je mehr du kämpfst, desto größer wird dann am Schluss seine Kraft. Aber du hast keine Kraft, weil du nicht kämpfst. Weil du nicht widerstehst. Weil du nicht Nein sagen kannst. Versuch mal, einmal Nein zu sagen. Zweimal Nein zu sagen, das dritte Mal Nein zu sagen und niemand wird dich mehr fragen und nicht mehr belästigen. Du musst nur lernen, Nein zu sagen. Und dann lassen die Leute am Schluss in der Ruhe. Dann werden sie dich nicht mehr angreifen. Aber weil du nicht Nein sagst, oh ja, 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 und vielleicht einen kleinen Finger gibst, du musst radikal sein. Nur Radikale gewinnen die Welt. Die Riesen beackern und bearbeiten das gelobte Land, und solange du nicht dort bist, wo du sein solltest, und solange du nur in der Ausbildung noch bist, solange du noch unmündig bist, solange du noch im Werden bist, solange sind diese Zuchtmeister noch da. Und erst wenn du fertig bist und sagst, so, jetzt bin ich der Chef hier. Und du solltest in deinem Leben dich wie dein Chef dich benehmen. Und nicht wie ein Untertane. Du sollst lernen, Chef zu werden. In 4. Mose 13, 33 heißt es, und dort sahen wir die Riesen, die Söhne Anaks, von denen die Riesen kommen. Weißt du, da sahen wir die Riesen. 4. Mose 13. Was sind das für Menschen gewesen? Das waren die Helden der Urzeit. Das waren mal vielleicht gefallene Engel. Das waren vielleicht irgendwelche Gewaltige der Welt oder ja Hochgebildete. Das waren vielleicht starke Männer, die was konnten, was wussten und so weiter, Also die Starken von all das her. Wir wissen ja aus 1. Mose 6, dass es damals Riesen gab und diese nicht ausgestorben, bis die Kinder Gottes kamen und bis die Kinder Gottes das Land eingenommen haben. Sie waren hochberühmte Männer. Weißt du, du nimmst auch immer so Respekt. Also Professor hat gesagt, der Doktor hat gesagt, oder der von dort und dort hat es gesagt. Weißt du, wir beten diese Götter in Weiß an, viel zu viel. Wir sollen Gott anbeten. Die sind gut, die sind nützlich, die sind brauchbar. Die sollen uns helfen. Die sollen uns helfen, dass wir ja an Krücken weiterkommen. Aber wir sollen uns nicht ihnen unterwerfen. Unter dem du dich unterwirfst, der beherrscht dich auch. Deshalb, du solltest also gegen den Strom schwimmen und sagen, das sind ja nur die Gärtner, die bearbeiten das, das sind ja nur die Diener. Das sind nur die Diener, die bearbeiten dich. Die Krankheit ist nur ein Diener, das bearbeitet dich, das macht dich stille. Wie ist es denn bei dir? Hast du mir nicht am Samstag gesagt, jetzt verstehe ich endlich, warum ich nur einen Arm habe? Ja. Du hast es verstanden. Verstehst, warum du nur einen Arm hast? Jetzt ist doch so schön, du wolltest immer, so wie ich das gehört habe, du wolltest immer Bibel lesen und beten und auf Gott hören und so weiter und Zeit für dich haben. Und jetzt machen alle die Pfleger, machen die Arbeit und du kannst deine Hand nehmen und die eine Hand, die reicht dir aus, um umzublättern in der Bibel. Ist es nicht so? Du siehst, wir fragen und hadern mit unserem Schicksal und sagen, Gott, warum ist das so und so? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das sind diese Riesen. Du hast ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Aber dieses Riesenproblem erleichtert dir das Leben so stark. Und glaubst du, du weißt gar nicht, warum das alles bis jetzt so passiert ist. Du weißt noch nicht das Ende der Geschichte. Wir haben noch, weißt du, wir als Kinder Gottes haben immer ein Happy End. Wir haben alle ein Happy End. Ich verstehe auch vieles nicht in meinem Leben. Denke ich, jetzt habe ich alles so und so gedacht und so geplant und so gemacht. Und jetzt kommt alles so eine ganze massive Tsunami-Welle auf mich gewaltig zu. Wie wirst du das fertig? Und dann wundere ich mich, ja, schon einen ganzen Monat. Jetzt bin ich damit fertig geworden. Und das hat geklappt. Und geht immer routinierter. Ich bin bald besser wie die Pfleger, die meine Frau pflegen. Du lernst es. Du lernst es und am Anfang habe ich, das kann ich gar nicht, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Aber du wirst mit der Schwierigkeit konfrontiert, dann stehst du vor der Schwierigkeit, dann stehst du vor dieser Wand, kommst nicht drüber, dann denkst, wie schaffst du das? Wie schaffst du das alles? Aber dann plötzlich musst du ein paar Sachen ändern, dich anders einteilen vielleicht, ein bisschen anders organisieren. Und alles ist, vielfach hängt alles mit Organisation zusammen. Wie das da alles funktioniert. Paulus in 1. Timotheus 20, diesen Alexander und diesen Hymenäus, zwei Gotteslästerer, dem Satan übergeben. Habe ich gedacht, Paulus, Bruder Paulus, wie kannst du so als Kind Gottes jemand Satan übergeben? War er entsetzt, als ich so in meiner Bibelschule da dran gearbeitet habe. Satan soll die beiden erziehen. Weißt du, der Teufel ist unser Erzieher. Vielleicht, manche haben das nicht kapiert, die denken, das ist der Bösewicht. Nein, der ist unser Erzieher. Der guckt uns auf die Finger und wehe, du machst was falsch. Oh, hast gesehen, du hast Geld unterschlagen. Wehe, du hast übertrieben. Also hör mal bitte, du lügst ja. Du siehst also, plötzlich ist der dein Gewissen kitzelt. Und der passt genau auf, der ist der Ankläger der Brüder. Der kann ja nichts tun, aber der kann immer wieder dich blamieren. Und der kann dich zur Rechenschaft ziehen. Ich habe die zwei dem Satan übergeben, sagt er hier. Die sollen ihn züchtigen, dem schlaflose Nächte bereiten, den ein bisschen bearbeiten, zur Seelenmassage. Und diese beiden, Satan sollte die beiden also erziehen und so weiter. Satan ist ja der Beherrscher dieser Welt. Er ist der Fürst dieser Welt, das müssen wir also klar akzeptieren. Da ist gar nichts, auch wenn Jesus ihn besiegt hat. Aber der wird der Welt übergeben, dem Gesetz übergeben, der Medizin übergeben oder den Medikamenten übergeben. Und diese Übergabe war keine Bestrafung. Geschwister, wir sehen manchmal das als negativ. Ja, das ist eine Strafe. Was hat er verbrochen, dass gerade er oder... Ja, sag mal, was hast du verbrochen, dass du deine Hand verloren hast? Kannst du mir bis heute nicht sagen. Nee, kannst du das nicht sagen. Oder warum soll ich... Warum muss ich den Leuten erklären, was mit mir los ist oder mit dir los ist? Da braucht man keine Erklärung. Weißt du, wir werden nur bearbeitet. Wir werden von Gott bearbeitet. Weißt du, das ist kein Akt der Rache oder der Vergeltung, sondern meine Bibel, wenn ich sehe, dem Satan übergeben, das ist nicht Wohlstandsevangelium, das ist nicht ein Evangelium, wo die Leute Halleluja, Hosianna schreiben, aber wenn du nachher überstanden hast, die ganze Geschichte, so wie der Hiob, der wurde Satan übergeben, taste seine Seele nicht an. Aber dann, als er rauskam, war er doppelt so reich, doppelt so glücklich, doppelt so angesehen. Was sind die Leute, die Biografien schreiben oder die was zu erzählen haben, die wo die Massen anhängen und so weiter? Ich denke nur an diesen einen jungen Mann, der kriegt das ein Baby oder seine Frau kriegt ein Baby. Der hat keine Hände und keine Arme und keine Beine. Dieser Junge, der Sohn eines Pastors, 25 Jahre, war bei uns auch schon x-mal im Fernsehen, ist ein Christ und predigt das Evangelium und verkündigt. Und jetzt kriegt sogar seine Frau kriegt ein Baby. Und ist jetzt ist im dritten oder vierten Monat schwanger. Nur als Beispiel. Verstehst du? Als der Vater, ein Pastor, den Jungen sah, zum ersten Mal sah, ohne Gliedmaßen, der war erschrocken. Er war Prediger. Und er sagt, Gott, was habe ich verbrochen? Und was die Leute gesagt haben, der muss ja unter dem Fluch sein. Weißt du, hör doch auf den Blödsinn, was die Leute alle reden. Der muss was Schlimmes angestellt haben, dass Gott ihn so straft und züchtigt. Aber dieser Junge erreicht mehr Menschen, Millionen erreicht er. Er erreicht Millionen durch seine Botschaft. Er ist glücklich, er hat verstanden, er hat sein Schicksal angenommen und er erzählt von der Liebe Gottes. Und der Liebe Gottes, der muss auf die Uni, der muss auf den Tisch gestellt werden, damit er vor den Leuten stehen kann. Er kann selber überhaupt nichts, aber der kann ein Zeugnis sein, der kann strahlen. Weißt du, der wäre nichts. Selbst wenn er die größte, die beste Berufung gehabt hätte, der hätte nie so viele Menschen erreicht mit beiden Beinen, mit allen beiden Händen. Aber ohne Arme und ohne Beine kann er Millionen erreichen. In den USA, überall, wo er auftritt, die Hallen sind voll. Erstmals bemitleiden die Leute ihn, aber die hören, dass er leben kann. Dass er Liebe erfahren kann. Dass er sogar noch ein Kind zeugen kann. Nur als Beispiel. Das Leben geht weiter, mit Glieder oder ohne Glieder. Aber Gott hat einen bestimmten Plan für unser Leben. Und wer weiß, vielleicht kannst du so auf diese Art Gott vielleicht ganz besser, ganz anders dienen. Die Übergabe war also keine Bestrafung, sondern es sollte eine Handlung sein, die nicht wehtut, sondern Heilung bewirken. Heilung für andere. Das sollte Segen sein für andere. Und mit deinem Handicap, was du hast, kannst du durchaus ein Segen für viele, viele Menschen sein. Du glaubst gar nicht, was für Segen einer sein kann, wenn er sein Schicksal annimmt, diesen Riesen gegenübertritt und sagt, ich nehme das mit diesem Riesen meinen Kampf auf. Die Motive des Apostel Paulus hier bei der Übergabe an Satan, diesen beiden Burschen zur Bestrafung der Übeltäter, weißt du, das sollst du einfach sehen, auch Paulus selber. Ein gefallener Engel schlägt mich mit Fäusten. Dreimal habe ich gebetet, lieber Gott, nimm das weg. Der war Satan übergeben. Und weißt du warum? Damit er sich seiner hohen Weisheit nicht überhebe, sagte er selber. Und warum du und ich manchmal so einen Riesen im Nacken haben, die uns auf den Fersen sind, die uns verfolgen, damit wir uns nicht zu viel einbilden. Ja, mir kann sowas nicht passieren. Ich stehe drüber. Weißt du, Gott weiß, wie er uns ruhig und stillstellen kann. Mir kann das nicht passieren. Die tun ihren Dienst. Denk nur an Hiob. 1. Hiob 1, Vers 1 bis 22. Hiob sollte einiges lernen. Und nach der Prüfungszeit, nachdem Hiob durch war, er gab Gott die Ehre. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ein echtes Kind Gottes kann Satan übergeben werden. Und ich sag dir, warum manchmal Kinder Gottes Satan übergeben werden, die meisten verstehen nicht, weil sie nicht in den Tiefgang gehen, weil sie nicht nur an der Oberfläche sich bewegen, nur bei der Halleluja-Ebene sich bewegen wollen. Gott lässt es zu, dass Satan über uns übernimmt, damit Gott noch mehr Ehre von uns bekommt. Damit Gott noch viel mehr Ehre bekommt. Guck mal, der Lazarus ist krank. Und die Maria und Martha lassen den Herrn Jesus rufen, Meister, komm und hilf. Und unser Heiland, was macht er? Er zögert. Und warum? Weil daher das Wunder größer ist als nur Krankenheilung. Kranke hat er schon viele geheilt, aber einen stinkenden Menschen zum Leben zu erwecken, das hat noch niemand gemacht. Das hat er gemacht. Und dann gaben sie Gott die Ehre. So, weißt du, Gott bekommt umso größere Ehre, wenn wir siegreich aus der Sache rausgekommen sind. Die drei Männer im Feuerofen, Gott hätte sie bewahren können, dass sie nicht in den Feuerofen kommen. Gott hätte es verhindern können. Aber was ist passiert? Die sind reingegangen, die haben im Feuerofen Gott gelobt und gepriesen und sie kamen raus, sie wurden mit Goldketten überhängt und was weiß ich, mit allem überhängt. Groß ist der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos. Da bekam Gott mehr Ehre. Nach bestandenen Prüfungen bekommt Gott mehr Ehre. Schau also auf die Frucht. Wenn du hier durchgegangen bist, durch die Hölle, durch die Schwierigkeit, durch das dunkle Tal und so weiter, wenn du dem Satan von der Schippe abgesprungen bist, dem Tod entgangen bist, was auch immer ist, dann bekommt Gott die Ehre, wird Gott gepriesen, wird Gott gelobt. Weißt du, das eine ist zuerst mal, um deinen Charakter zu prüfen, aber dann auch diese Prüfung ist, um Gott die Ehre zu geben, dass Gott Recht bekommt. Und Hiob wurde auch zeitlang dem Feind übergeben, damit die Frucht, die Ewigkeitsfrucht rauskommt. Und deshalb schau auf die Ewigkeitsfrucht, was einmal unterm Strich für dich rauskommt. Du hast wohlgetan, mein Knecht. Du hast Glauben gehalten, du hast den Lauf vollendet. Du hast viel bewirkt, aber ich habe nichts gesehen. Lies Matthäus 25. Weißt du, ich war hungrig und ihr habt mich gespeist, ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Ja, Herr, wo warst du hungrig, wo warst du durstig, wo warst du nackt? Und dann sagt der Herr, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Du siehst, du wirst Gott gelobt für das Geringste, was du getan hast, für die Kleinigkeiten. Wo wir manchmal gar nicht so sehen, wir möchten also dem Superstar dienen. Nein, den Geringsten einem. Fang an, den Geringsten einem zu dienen und du wirst merken, oh, da kommt was raus. Und dann bewährst du dich. Petrus, in Lukas 22, Vers 31 und bis 33, Petrus wurde öfters in die Fänge Satans hineingeraten. Ist öfters hineingeraten. Satan begehrt euer. Und dann sagt er, du bist Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann muss er hören, Satan hinter mir. Du siehst also, Satan begehrt euer. Petrus ist als Leiter der Gemeinde in Jerusalem, musste einige Qualifikationen durchmachen. Weißt du, er sollte eine leitende Persönlichkeit werden. Aber da ging es auf und ab, auf und ab. Schau unser Bruder an, da ging es auf und ab. Aber dann die Frucht. Und wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Weißt du, dann konnte er stehen, dann konnte er sich behaupten. Und dann tritt er den hohen Priestern, ihr habt ihn gekreuzigt. Weißt du, wenn einer, was für Gott tut, ist eine Hauptzielscheibe Satans. Sobald du Zeugnis gibst, bist du eine Zielscheibe Satans. Sobald du deine Farbe bekennst, ich bin Kind Gottes. Ja bitte, komm, das kann jeder erzählen. Jeder kann sagen, ich bin ein Christ. Selbst die Atheisten können fromm reden. Selbst der Teufel kann fromm reden. Aber das Beweisen, die Frucht ist es, was erzählt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Menschen der Endzeit, unsere Generation, Offenbarung 7, Vers 9 bis 15, aus der großen Trübsal. Eine ganze Nation muss durch die große Trübsal durch. Was ist die große Trübsal? Da selbst, wenn die Auserwählten kaum selig werden, das ist diese große Trübsal, wo fast alle vom Glauben abfallen, wo fast alle schwach werden, wo fast alle auf die Knie gehen, wo fast alle kapitulieren. Das ist die große Trübsal, wo die Gläubigen dem Satan leibhaftig ausgesetzt werden, wo sie dann das Mahlzeichen annehmen müssen oder nicht und dass sie weder kaufen noch verkaufen können. Oder Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 und die folgenden Verse. Ich will dir zeigen, was du noch erleiden musst und so weiter. Um meines Namens willen, ich will dir zeigen. Und dann die Seligkeit, die Krone, ohne Fleiß keinen Preis. Und die Frucht ist viel größer. Geschwister, ich bin eigentlich begeistert. Weißt du, auch wenn du manchmal nichts siehst, was dabei rauskommt, die Frucht kommt raus. Eines Tages wird es alles offenbar werden. Gott erlaubt, dass das Fleisch verdorben wird, unser Fleisch, unser Körper. Unser Leib muss sowieso zu Staub werden, ob es jetzt verstümmelt wird oder jetzt irgendwie zerfällt und veraltert oder schwach wird. Das Fleisch muss zerfallen. Eines Tages bist du nur Staub und Asche. Überleg einmal. Geh mal auf den Friedhof. Und dann wirst du sehen, was dann von deinem Leben noch übrig bleibt, wie viel Erde der Mensch braucht. Also weißt du, durch Krankheit, Tod, Zerbruch der Ehe, der Familie oder durch Arbeitslosigkeit und viele anderen Leiden, wir müssen da durch, wir lassen los, das lassen wir los, das lassen wir los, das lassen wir los. Aber dann, dabei kommt einiges raus. Du lernst dich durchzusetzen, du lernst Behördengänge, du lernst Formulare auszufüllen, du lernst also sagen, zu pochen, das ist mein Recht. Dann besinnst du dich auf deine Rechte und du sagst, es im Gesetz ist für mich verankert, das steht mir zu, dann kannst du fordern. Weißt du, das ist nicht von ungefähr, dass du, dann lernst du auf deine eigenen Füße zu stehen, dann lernst du mit einer Handvoll Geld oder Euro den ganzen Monat zu leben. Jemand kam zu mir und sagte, du, mir in der ganzen Woche mit 6 oder 10 Euro muss ich auskommen. Ich habe gedacht, wie machst du das? Aber es ist anscheinend, die kommt ab und zu mal zu uns, sie ist nicht verhungert bis jetzt. Also ich kenne sie schon ein paar Jahre. Also mit so wenig auszukommen. Aber wenn du nichts hast, dann lernst du. Dann lernst du mit wenig auszukommen, zu haushalten, einzuteilen. Und sagst, das brauche ich nicht. Und weißt, dann lernst du auch Demut. Dann lernst du, dass du dann irgendwo in ein Werk hingehst, Suppenküche hingehst oder sonst was. Geschwister, die Zeit wird vielleicht kommen, dass wir wieder Suppenküchen einrichten und Suppenküchen haben und wieder in die Suppenküche gehen. Oder Kleiderkammer. Und uns nicht genieren, naja, das ist von einem Verstorbenen. Weißt du, du kannst auch von Verstorbenen Kleider tragen. Was nützt es? Der merkt es nicht mehr, dass du seine Kleider trägst. Der spürt es nicht, der braucht es jetzt nicht mehr. Aber, weißt du, aber wir denken, ach, das ist unter meiner Würde. Sag mir, was ist unter deiner Würde? Kaputt gehen oder mit gestopften Strümpfen durch die Gegend laufen? Oder gestopften Sachen. Weißt du, wir müssen lernen, über uns selbst hinauszuwachsen. Und dann hast du den Riesen. Sich selbst zu bezwingen, ist der größte Sieg. Das ist der Riese in dir. Sich selbst zu bezwingen. Und deshalb lässt Gott diese Riesen alle da. Und die sollen das Land bearbeiten. Denn die Frucht ist so groß. Weißt du, ich kann beides. Paulus hat gesagt, ich kann beides. Ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein. Ich kann haben und ich kann nicht haben. Ich kann sein und ich kann nicht sein. Beides. Wir müssen alles kennen. Wir müssen lernen, First-Class-Hotel zu schlafen und in eine Bruchbude oder Heuschuppen zu übernachten. Und sich nichts ausmachen. Oh ja, das ist unter meiner Würde. Unter der Brücke zu schlafen. Ich habe in meinem Auto mal und also unterwegs mit meinen Kindern, wenn ich unterwegs bin, also baue ich meistens mein Auto ein bisschen um. Ich bin unter dem Eiffelturm übernachtet, ganz toll, wenn die Leute alle nach Hause gehen, dann kannst du den Eiffelturm ganz anders genießen oder unter Big Ben, also in London, auch unter der Brücke geschlafen. Man schläft gar nicht so schlecht unter der Brücke, Leute. Weißt du, dann lernst du das Nachtleben dort kennen, dann lernst du die Leute kennen, da kommen ganz andere Leute oft so. Und du siehst sonst nur die Touristen. Aber dann, wenn die Touristen weg sind, dann fängt erst das richtige Leben unter Umständen an. Das ist überall so. So, Gott lässt Dinge zu, bei Paulus, beim Hiob und so weiter, das ist Satans Macht, aber diese Satans Macht über einen Menschen ist immer begrenzt. Wisse, die ist immer begrenzt. Riesen werden auch nicht Riesen. Das bestimmte Höhe erreicht und dann ist Schluss, dann sagt Gott Amen, aus, größer können sie nicht werden. Hier sollen sich legen deine starken Wellen. So, auch wenn sein Fleisch zerstört werden würde, dein Geist wird erneuert und je mehr dein Fleisch zerstört wird, so wie du jetzt in deinem Fall, je mehr dein Körper abbaut, desto mehr wird dein Geist freigesetzt. Die Erkenntnis, die du heute hast, hast du gestern noch nicht gehabt. Verstehst du? Dir wird manches erschlossen, dir wird manches offenbart oder je mehr, weißt du, dann kannst du über die tieferen Fragen des Lebens nachdenken. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Vorher kommt man gar nicht so groß dazu, da hat man keine Zeit, da ist man zu beschäftigt. Die Frucht ist herrlich oder wird herrlich sein. Die Bibel sagt also, das ewige Leben noch dazu. Das ewige Leben noch dazu. Also kämpfe diesen guten Kampf. 1. Timotheus 18, Vers 20. Den guten Kampf des Glaubens. Gib den guten Kampf nicht auf, was es auch immer ist. Konzentriere dich immer auf das Ziel, auf die Frucht. Nicht auf die Blätter. Nicht, dass du gut dastehst, sondern dass die Frucht rauskommt. dass die Frucht rauskommt, was es auch immer ist. Gott hat den Israeliten die Früchte des Landes gezeigt. Er hat nicht gezeigt die Blätter, die Früchte. Weißt du, die Früchte, das werdet ihr haben, das werdet ihr besitzen. So hat der Teufel ja auch, du kannst das haben, du kannst das haben, du kannst das haben, du kannst das haben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Teufel hat genauso gearbeitet. Der Teufel will uns auch zu Fall bringen mit materialistischen Dingen. Ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Aber Jesus wollte nicht. Er wollte die Frucht des Landes haben. Er wollte Menschen haben. Erwarte die Frucht, und die Frucht kommt, wenn du bleibst. Wenn du bleibst. Wenn du bleibst. Was sagt Jesus? Bleibet in mir und ich in euch, und ihr werdet viel Frucht bringen. Bleibe in Gott, vertraue weiter, kämpfe weiter, geh weiter mit Gott, wachse weiter mit dem Herrn, entwickle dich weiter. Weißt du, hier, die haben diese Frucht nach Hause gebracht, in der Wüste, damit sie so Geschmack bekommen. Das ist das Land. Und wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, wenn du einmal geschmeckt hast, wenn du einmal eine Vision gehabt hast und wenn du die Frucht gesehen hast, ja, gibt es sowas, dass sowas wächst. Weißt du, dann willst du das haben. Du willst nicht mehr mit was anderem dich zufrieden geben. Denk an den Kaufmann in der Bibel mit der köstlichen Perle. Der hat auf dem Perlenmarkt die verschiedenen Perlen gesehen und da entdeckt er diese eine köstliche Perle, verkauft alles andere, was er hat, alles ist für ihn Ramsch, er will nur diese eine Perle haben. Die entschädigt ihn alles. Weißt du, diese Frucht, diese Perle, dieser Schatz entschädigt dich für alles, wenn du das einmal hast. Aber natürlich, du kannst nicht beides haben. Du kannst noch nicht deinen Laden haben, und deine Perle noch haben. Du musst alles andere hergeben, um diese eine Perle zu erstehen. Entweder oder. Entweder oder. Also konzentriere dich nicht auf die hohen Mauern, die festen Städte und die Riesen, sondern konzentriere dich auf die Frucht, auf die Perle, auf den Schatz. Sag nicht, dieser Job ist mir zu schwer, zu hart für mich, das schaffe ich niemals, das wird nie funktionieren. Weißt du, fordere dich heraus. Ich will diese Perle haben. Gott will, dass du dir was zutraust. Und deshalb zeigt er so riesige Frucht, dass zwei Mann tragen müssen. Der eine vorne und der andere hinten. Weißt du, das hat Gott dir verheißen. Das will er dir tun. Er will dich nur unterstützen. Er will dir helfen und er will eingreifen. Du sollst es haben. Aber du sollst dich nicht aufgeben. Gott hat vor, dass du die festen Städte, die Riesen überwindest, ob du es glaubst oder nicht. Er will, dass du stark bist. Und sagst, ich kann. Weißt du, wenn du nicht kannst und dich schaffst und Angst hast, du musst nur sagen, ich kann es. Gewöhn dich zu sagen, ich kann das. Ich kann diese Arbeit. Es war interessant, als Josef Hitchcock hier war, dass er dann einen Posten bekommen hat. Also er hat erzählt diesmal und letztes Mal hat er auch erzählt diese Geschichte. Dann bekam er einen Posten, sich irgendwo beworben, wo er von vornherein wusste, menschlich gesehen schaffe ich es nicht, diese Arbeit, diese Praxis, diese Arbeit, wo er da haben sollte, diese Polizeiarbeit. Die schaffe ich, menschlich schaffe ich das nicht. Aber mit Gott, ich kann's. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Ich schaffe es. Und dann hat er geschafft und hat sogar besser gemacht wie alle anderen. Wenn du dir was zutraust, schaffst es. Ich kann es. Ich kann es. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr gesund werden, ich kann keine Kinder kriegen, ich kann nicht mehr heiraten, ich kann nicht in Urlaub gehen. Weißt du, du wirst es nicht können. Ich kann nicht mehr geistlich wachsen, ich bin schon am Ende, ich habe schon alles erreicht, aber glücklich bin ich auch nicht dabei. Ich kann nicht. Ich schaff's nicht, ich brich nicht durch. Du musst denken und musst glauben, ich schaffe es, ich kann es. Trau dir was zu. Und dann, wenn du in kleinen Etappen einfach vorwärts gehst. Siege werden in Salamitechnik erreicht. So in kleinen Schritten. Heute ein bisschen was, morgen ein bisschen was. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Du kannst nicht alles auf einmal. Aber du musst die Vision sehen. Diese großen Trauben. Jemine, das ist für mich. Das steht mir zu. Das hat Gott verheißen für mich. Das werde ich eines Tages essen und pressen. Gott hat es dir verheißen. Gott hat großartige Pläne für dich. Aber er will, dass du die Riesen überwindest. Dass du mit dem Riesen aufnimmst. Weißt du, du möchtest schon die Frucht des Landes genießen. Dazu bist du schon bereit und sagst, ja, Herr, ich bin willig. Aber du bist vielleicht nicht bereit, mit dem Riesen aufzunehmen und dich anzulegen. Ja, ich bin zu klein. Gott verschafft Angst vor dir. Weißt du, wie war es, als Josua und Kaleb bei der Hure Rahab dort eingekehrt sind und geflohen ist und die Leute in Jericho sie gesucht haben? Das ganze Land ist voller Angst. Wir wissen, wenn, guck mal, deine Feinde haben mehr Schiss vor dir, als du es vor ihnen haben solltest. Verstehst du? Die haben Respekt vor dir. Wir wissen, ihr werdet das ganze Land einnehmen. Wir zittern jetzt schon. Wir haben gehört, was Gott mit euch in Ägypten getan hat und in der Wüste getan hat. Wir haben schon von den Wundern gehört. Weißt du, die Leute beobachten dich, wenn du auf sie zugehst. Also, der betet und Gott erhört seine Gebete, der erlebt Wunder und Zeichen und so weiter. Die Leute haben Angst vor dir. Du musst nur hinstellen und dich vor ihnen hintreten und nicht zittern und nicht ängstlich sein, in die Augen gucken. Stur in die Augen gucken. Und weißt du, wenn man sieht es an den Augen, sieht man, ob man Angst hat oder nicht. Ob in einem ein Dämon der Angst herrscht oder nicht. In die Augen gucken. Und wenn das nicht ganz ist, sieht eine Sonnenbrille auf. Und dann probierst. Aber du solltest furchtlos sein, direkt in die Augen gucken. Weißt du, die Augen sind die Fenster der Seele. Und du solltest in die Augen gucken. Und du solltest mal vom Spiegel gucken, wie sind dann meine Augen? Flattern sie, flimmern sie? Bin ich nervös? Wie sind meine Augen? Von der Lea in der Bibel, von einer Frau von Jakob, da heißt es, und ihre Augen waren blöde. Man kann auch blöde Augen haben. Ich verstehe nicht, weiß nicht, wie es weitergeht, und. Blöde Augen. Also eigentlich, diese Augen haben keine Farbe gehabt wahrscheinlich, das war der Fall. Aber sie hat blöde Augen gehabt. Und viele Christen haben auch blöde Augen, gucken blöd aus der Wäsche. Ja, was ist mir passiert? Warum ist gerade mir so etwas geschehen? Warum ist mir das widerfahren? Haben auch blöde Augen. Entschuldigung, aber so ist das. Wenn du nicht weitergehst und nicht marschierst und so weiter, wirst du keine Siege haben. Wie heißt es von den 10 Aussätzigen? Als sie hingingen, wurden sie gesund. Nicht als sie Jesus hörten und Jesus sagte, ihr seid gesund. Keiner wird gesund werden, wenn Jesus sagt, sei gesund, sondern indem sie hingingen und taten, was er gesagt hat, wurden sie geheilt. Und als sie dann beim Priester anklopften, waren sie frei vom Aussatz. Alle zehn. Indem sie hingingen. Du wirst stark, du kriegst Kraft, indem du hingehst. Und vielleicht gehst du den ersten Tag bis zur Türe vor deinem Widersacher und sagst, nee, da gehe ich nicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich musste mal in meinem Leben was in Ordnung bringen und ich habe organisiert, mein Auto war voll mit Werkstücken und Werkstoff von meiner Firma und ich wollte wieder gut machen. Ich stand dreimal vor der Tür. Das erste Mal habe ich die Glocken abgezählt, habe gesagt, nein. Du wirst entlassen, wirst arbeitslos werden und so weiter. Was denkst du, muss deine Lehre noch abbrechen? Das kannst nicht. Dann stand ich nochmals vor der Tür und wieder zurück. Ich habe dreimal Anlauf genommen. Weißt du, bevor du Siege erringst, musst du vielleicht mal ein paar Mal Anlauf nehmen. Geht nicht von ersten Tag. Und dann das dritte Mal, ich habe gebetet, ganzen Tag zuerst mal gebetet. Es war Sonntag und am Montag, Nachmittag oder Abend bin ich hingegangen. Ich habe gesagt, lieber Gott, endlich mal sterbe ich. Die können mich entlassen, die können machen mit mir, was sie wollen. Also, ich will es in Ordnung bringen. Dann macht er die Tür auf und sagt, was ist passiert? Was brauchen Sie? Was fehlt? Ist was nicht in Ordnung? Habe ich gesagt, ja, bei mir ist schon alles in Ordnung. Aber kommen Sie, also zu meinem Chef, kommen Sie in meinem Auto, dann mache ich den Deckel auf, dann sagt er, das sind alles unsere Werkstücke, Werkstoff, Werkzeuge. Ja, habe ich gesagt, das ist leider das ist der Fall, ich will wieder zurückgeben, aber ich weiß nicht, wie ich das machen will und will mich entschuldigen, ich bin ein Dieb, ich bin zwar Christ geworden, aber ich habe in der Firma gestohlen, jedes Mal was mitgehen lassen. Und das nannte ich organisieren. Ich wusste gar nicht, dass Stehlen Sünde ist. Aber weißt du, wenn du mit dem Heiland gehst, plötzlich entstehen Kleinigkeiten, werden zu Riesen, Heuschrecken werden zu Elefanten. Und dann sagt er, ja. Und er war auch Christ, war Ältester in der Gemeinde, wo ich auch hinging. Verstehst du, das ist noch schlimmer. Hat noch 5 Mädels gehabt. Und ich mochte sogar ein Mädchen davon. Und sagt er, wissen Sie, die Flex geben Sie ab, das geben Sie ab, die Bohrmaschine und diese Schleifmaschine geben Sie ab und das andere können Sie behalten. Ich bin weggefahren und geben Sie nacheinander in der Werkstatt ab. Ich bin weggefahren, habe gesagt, Heiland, Halleluja. Ich habe so Sie gehabt und er hat immer Respekt vor mir gehabt und er hat an mir Sachen vertraut in der Firma und so weiter. Ich bin durch diese Blamage sogar geistig und wirtschaftlich und finanziell aufgestiegen. Der hat mich in Positionen gebracht, in die ich selber nicht reingekommen wäre, wenn ich nicht ehrlich gewesen wäre. Er sagte, dem Herrn Matutis kann ich die Sache vertrauen. Du siehst also, wenn du dich einmal überwindest, einmal den Sieg erringst, dann vertrauen dir die Leute plötzlich. Die gucken dir auf die Finger. Die gucken auf den Finger. Aber dann bin ich noch weitergezogen. Ich bin dann nicht in der Firma geblieben. Und habe aber fertig gemacht und der hat mich auch gefördert, noch extra Kurse belegen lassen. So, weil er gesehen hat, der meint es ehrlich. Die Menschen gucken, ob du ehrlich meinst oder nicht. Gott will, dass du dir was zutraust. Und er verheißt, bei dir zu sein, er unterstützt dich, er will dir helfen und will im richtigen Moment eingreifen, wenn was ist. Aber du musst zuerst mal so aus dir rausgehen. Gott hat was mit dir vor. Er will dir die festen Städte geben, aber du musst mitgehen. Du musst sagen, jawohl, ich bin einverstanden. Nein, wir können es nicht. Die zehn Kundschafter haben geschrien, wir können es nicht. Nein, Leute, seid nicht so wahnsinnig, seid nicht verrückt. Du sollst nicht so schnell aufgeben. Und bei jedem Gerücht, so wie die Israeliten, die haben gehört und gleich aufgeben. Wir haben gehört. Weißt du, hörst, Inflation ist im Gang, Krisen sind im Anzug oder Kriege bahnen sich an. Du hörst Gerüchte. Weißt du, und die meisten Leute zittern und haben Angst vor Gerüchte. Atombombe könnte auf uns fallen. Es sind nur zwei Bomben bisher in den letzten 60 Jahren gefallen. Aber wir könnten einen Atomkrieg kriegen. Der Teufel versucht uns zu ängstigen mit Dingen, die nie passieren werden zu unseren Lebzeiten. Aber wir kriegen Angst, Riesen, ein Gerücht. Hör nicht auf die Gerüchte, hör auf Gottes Wort und nicht auf Gerüchte. Wenn Gott mit dir ein Ziel verfolgt und dir ein Ziel vorgibt und so weiter, dann gibt er auch die Kraft, dir das Ziel zu erreichen. Dann wirst du jede Barriere überwinden können. Dann darfst du dich darauf verlassen, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Wenn Gott dich in eine Position bringt, weißt du, du bist nicht durch Zufall in eine bestimmte Position in deinem Leben hineingekommen, dass du gerade dort sitzt, wo du sitzt. Esther zum Beispiel als Königin, die war nicht nur, dass sie ein nettes, süßes Mädchen ist, nein, oder eine Prinzessin, nein, sie kam in diese Position, weil Gott einen Auftrag für sie hatte. Und dann, als die Stunde X kam, dann sagte ich, jetzt gehe ich zum König und jetzt sage ich, was ich sagen soll. Ob gebeten oder ungebeten, ich gehe rein. Weißt du, wenn Gott dir etwas gibt, dann befähigt er dich. In den Augen Gottes bist du keine Heuschrecke. Er sieht dich ganz anders. Er sieht, wie du die Früchte des Landes genießt. Oh, das schmeckt wunderbar, wunderbar. Kaleb, 4. Mose 13, 30, Kaleb beschwichtigte das Volk, denn wir sind durchaus in der Lage, sie zu überwinden. Wir sind durchaus in der Lage. Bruder und Schwester, du bist durchaus in der Lage, ein siegreiches Leben zu leben. Du bist durchaus in der Lage, ein erfolgreiches Leben zu leben. Du bist durchaus in der Lage, ein Heiliger zu werden. Stell dir mal sowas vor. Eine Heilige. Muss nicht ins Kloster gehen, aber kannst hier zu Hause schon in Berlin eine Heilige werden. Statt auf die Riesen und die festen Mauern zu schauen, du solltest lieber auf die Frucht schauen. Was kann aus mir noch werden? Was kann aus dir werden? Ein Sender macht immer so eine Werbung, was kann aus mir noch werden? Weißt du, du kannst ein Briefbeschwerer werden, du kannst ein Dosenöffner werden und so weiter. Was kann aus dir, was willst du aus deinem Leben werden? Was willst du aus deinem Leben machen? Du solltest ein Ziel haben. Schau auf die Frucht. Und das befreit dich von der Angst und Unfähigkeit und von den Dingen unmöglich. Nein, bei Gott wird man plötzlich möglich. Sei gläubig. Geh von dem von Gott gezeichneten Weg. Sei nicht so aufgeregt und so nervös. Gib nicht so schnell auf. Sei gelassen. Naja, schaffe ich es heute nicht, werde ich morgen schaffen. Ich musste in meinem Leben öfters Anlauf nehmen, um eine Sache zu erledigen. Viele Sachen habe ich nicht auf Anhieb gemacht. So wie da, die dreimal muss ich anlaufen, um wieder gut zu machen. So muss ich in vielen Sachen manchmal sogar zehnmal Anlauf nehmen. Also, so einfach ist es nicht, das Leben. Glaub mir das. Du musst immer wieder einen Anlauf wagen. Und vielleicht kommst du ein bisschen weiter. Jedes Mal kommst du weiter. Und deshalb auch, selbst wenn du fällst, sollst nach vorne fallen und nie nach hinten. Dann bist du 1,80 Meter schon weiter. Immer nach vorne fallen. Wenn du merkst, ich habe keine Kraft, dann geh einfach. Geh einfach einen Schritt weiter und du wirst merken, mit jedem Schritt kommt neue Kraft auf mich zu. Deine Kraft wächst, dein Glaube wächst, deine Fähigkeiten wachsen, deine Mittel wachsen plötzlich. Du bist ausgezogen, Israel ist ausgezogen, um weiterzukommen. Du bist in der Gemeinde gekommen, du hast dich taufen lassen, du hast Jesus angenommen, damit du weiterkommst, damit du nicht stehen bleibst, da wo du schon immer gestanden bist. Du bist unterwegs, um das Land einzunehmen. Du bist nicht nur Christ zu sein. Weißt du, ich bin nicht nur Christ zu sein, ich bin hier auf dieser Welt, um König zu werden im Reich Gottes, um mit Christus zu regieren, um die Erde mir die Untertan zu machen. Dann hätte ich auch in Ägypten bleiben können, hätte ich auch dort bleiben können, in der Wüste oder wo auch immer. Nein, ich habe immer die Frucht vor Augen. Was kommt? Und für mich kommt immer das Beste noch, das Optimalste. Und ich weiß, die Verheißung gehört mir, das Land gehört mir, die Frucht gehört mir, der Segen gehört mir. Und ich freue mich schon darauf. Stell dir immer die Frucht vor. Und die Israeliten sollen sich immer die Frucht vorstellen. Das könnt ihr haben. Das ist euers. Wir sollen als Visionäre leben. Und Vision ist die Realität. Und diese Realität muss jetzt umgesetzt werden, verwirklicht werden. Wir sollen uns vorstellen, wir zum Beispiel von Arbeit wird niemand reich. Weißt du, wir sollen Geschäfte machen, wir sollen dies machen, wir sollen das machen, wir sollen kreativ sein. Wir sollen eine Lücke finden, wo wir uns entwickeln können. Weißt du, die Christen denken ja, arbeitslos, ich bin verdammt arbeitslos zu sein. Nein, mach aus deiner Arbeitslosigkeit einen Gewinn. Unsere Verlegenheiten sollen Gottes Gelegenheiten sein. Und jetzt erst recht. Jetzt werde ich was erfinden. Jetzt werde ich ein Buch schreiben. Jetzt werde ich vielleicht Missionar werden. Jetzt werde ich ein Sänger zum Lob Gottes sein und dann übst du Tag und Nacht, weil du ja frei bist. Oder du wirst ein Beter. Wir brauchen Beter in unserem Land. Weißt du, du kannst alles werden. Aber du musst anfangen. Und nicht nur sagen, oh, und dann Trübsal blasen. Stell dir vor, was aus dir werden kann. Ich habe ein tolles Buch mal als Christ gelesen, nach einer Pilgerreise Bunyans. Da habe ich das Buch bekommen. Irgendwie habe ich das gelesen. Tom, der Zettelschneider. Und von diesem Tom, der wohnt in London irgendwo, in ganz oben in einem Dachstuhl, lebt er und ist Christ geworden und sagt, ja, lieber Heiland, was kann ich tun? Was kann ich für dich tun? Ich bin gelähmt, ich komme nicht raus, ich kann nur das Fenster aufmachen und zum Fenster rausgucken. Was kann ich schon tun für dich? Und dann kam ihm irgendwie die Idee, so Papier zu nehmen, einen Flieger zu machen und zum Fenster rauszuschmeißen. Und dann nicht nur den Flieger rauszuschmeißen auf die Straße, sondern einen Bibelvers draufzuschreiben, hat dann gebetet und sich Verse aufgeschrieben und dann diese Verse auf so einen Flieger gemacht und rausgeschmissen zum Fenster. Und die Leute standen und warten schon, bis so ein Flieger von oben kommt. Weißt du, und dann von oben was kommt, die Leute denken, da ist was Besonderes, so ein Flieger. Tom, der Zettelschneider. Und fast, also lange Zeit, also solange der Tom lebte, kamen die Leute immer wieder und die warteten schon, bis wieder ein Flieger von oben kommt, bis wieder so ein Gotteswort kommt. Stell dir mal vor, du wohnst im 10. Stockwerk oben, unten ist die Fußgängerzone, da kannst du ab und zu mal so ein Zettelchen rausschmeißen. Weißt du, und da werden die Leute gesegnet. Weißt du, findet jemand und sagt, oh Halleluja, das ist genau das Wort, was ich brauche. Da musst du nicht nach Afrika auswandern. Und Missionar zu werden. Du kannst Missionar auf der Stelle sein, wo du bist. Ja, aber ich wohne im 10. Stockwerk. Weißt du, dann flattert so Zettel noch viel mehr, erreicht vielleicht viel mehr Leute, als du denkst. Und die Leute, die du vielleicht nie erreichen würdest, erreichst du auf diese Art und Weise. Wie viele Leute sind schon in die Gemeinde hierher gekommen, nur weil sie beim Waldlauf so einen Zettel gefunden haben? Nur, dir kann nur einer helfen. Ohne Vision bist du nackt und leer. Sprüche 29, Vers 18, wo keine Vision ist, verderben die Menschen. Da ist einfach keine Entfaltung der Pläne Gottes. Du musst eine Vision haben. Was kann ich wirklich machen mit meinem Gott? Ein Baum blüht zuerst, bevor es Frucht trägt und so weiter. Aber die Blüte ist nur die Vision. Mit der Blüte kannst du nichts anfangen. Die Blüte ist in kurzer Zeit vorbei. Aber die Frucht ist es, was den Genuss bringt. Die Frucht. Die Frucht. Ein visionärer Mensch will nicht nur Blüte, will nicht nur schön aussehen, schön präsentieren. Der will Ergebnisse. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist, was zählt. Er will Frucht. Das Endziel des Baumes ist die Frucht. Der Baum ist nicht nur da, dass es schöne Blätter hat. Gott hat uns eine Prophetie, als wir in Kreuzberg noch waren, eine Prophetie gegeben. Er sagt, Leute, haltet euch nicht unter Bäumen auf, die keine Frucht bringen. Und da steckt was drin. Haltet euch nicht unter Friedhofsbäume. Haltet euch nicht unter Bäume, die keine Frucht bringen. Wir sollen uns nicht unter Leute aufhalten, die keine Frucht bringen. Sondern wir sollen uns unter Leute aufhalten, die Frucht bringen. Das ist unser Auftrag. Haltet euch nicht unter Bäume auf, die keine Frucht bringen. Und Gott wird auch nicht bei den Menschen stehen bleiben, die keine Frucht bringen. Denk an den Feigenbaum. 3 Jahre gehe ich an dir vorbei und wir finden keine Frucht, nur Blätter hast du und schöne Blätter. Aber keine Frucht. Und Gott sucht Frucht an unserem Leben. Und der Heiland schaut, ist da irgendeine kleine Frucht schon zu sehen? Entwickelt sich eine Frucht? Wenn Ansätze da sind, dann wartet er nochmals. Noch ein Jahr, probier mal nochmals ein Jahr. Vielleicht kommt doch endlich mal was. Gott sucht Frucht, du suchst Frucht, die Welt sucht Frucht. Wenn du Frucht siehst, dann bist du plötzlich dann begeistert. Da kommt was jetzt. Jetzt ist Hoffnung da. Jetzt entsteht was. Und die Frucht ist so wichtig. Psalm 16, Vers 5. Der Herr ist mein Gott und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil, das Los ist mir aufs Lieblichste zugefallen, das Land, ein schönes Erbland ist mir geworden. Ich lobe den Herrn, denn du hast mich gut beraten. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts, also Gott redet. Weißt du, Gott redet und arbeitet Tag und Nacht an dir, damit Frucht in deinem Leben entsteht. Nachts redet Gott im Traum. Und dann lese ich weiter hier. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese oder in eine Grube fahre. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude und Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und dann Vers 3. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich mein Gefallen, an den Heiligen, an die Reinen, an die Vollkommenen, die Frucht bringen, habe ich mein Gefallen. Gott will ja Gefallen an deinem Leben haben und meinem. Vers 4. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzleid erfahren. Und das ist der Grund, warum viele Menschen so viel Herzleid haben. Du kannst dir dein Herzleid ersparen. Deshalb, wenn du nicht ganz anderen Leuten nachläufst und machst, ja, ich will das haben, was der hat, oder jenes haben, was der hat. Nein, du hast deine Frucht. Deine Frucht ist eine Spezialität. Du bist einmalig. Lauf nicht den Ungläubigen nach und Ungehorsamen oder den Rebellen. Die haben das Ziel nicht erreicht. Warum willst du ihnen nachlaufen? Lauf lieber Josua und Kaleb. Wir können's. Unser Gott kann's. Und wir werden's. Und die zwei haben's auch. Die anderen haben's nicht. Lauf nicht den Zweifler nach. Sie führen dich nur in den Untergang. Sie bringen dich in das Verderben. Schau auf die Frucht. Schau auf die Früchte, die schon in ihrem Leben ernten. Halt dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Das ist Gottes Wort. Gott will dich damit motivieren. Er gibt dir eine Vision, einen Impuls, vielleicht auch heute Nachmittag durch die Andacht. Er zeigt dir die Frucht. Das kannst du haben. Du kannst mir ein Diener Gottes werden. Du kannst eines Tages stehen und mein Wort verkündigen. Die meisten Leute, die Gott gebraucht hat und die Gott dienen, die haben gar nicht einmal geglaubt, dass sie sprechen können. Ich kenne Leute, die haben am Anfang ihres Lebens nur gestottert. Die haben keinen Satz fertig gebracht, die konnten nicht recht schreiben, die konnten gar nichts. Aber Gott hat sie gebraucht, weil sie sich gebrauchen ließen. Und schau, Gott will sagen, guck mal, das habe ich aus dem gemacht. Und ich mache das aus dem. Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, also diesem König da in Persien. Ich habe ihn bei seiner rechten Hand ergriffen, dass er Völker erlöse, dass er Völker frei befreie, dass er Völker sie unterwerfe. Ich gürte ihn mit Schwert und habe ihm Türen geöffnet und Tore, die verschlossen waren, die eröffnet er. Ich will vor dir hergehen, von Kyros, also von diesem Herrn, da das Verwandter von Esther, Nachkomme von Esther. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen und die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben. Ich will dir heimliche Schätze geben. Überleg einmal, Gott will dir heimliche Schätze geben. Du hast gar keine Ahnung, was auf dich wartet. Oder verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, oder der dich bei deinem Namen gerufen hat und ich bin dein Gott. Gott sagt, ich will vor dir hergehen. Weißt du, du musst nur losgehen. Du musst A sagen. Und Gott sagt B, C, D, E, F, G, H. Gott macht weiter. Du musst nur den Anfang machen. Gott sagt, ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode. Überleg, was Gott dir alles noch geben wird. Du sagst ja, was bin ich? Ich bin ein armer Mensch. Weißt du, wir sind alles arme Menschen. Alle arme Menschenkinder. Jeder Einzelne kann es angucken, wenn du willst. Selbst der Reichste ist ein armer Mensch. Der reiche Mann, als er dann nachher in der Hölle ist, ist auch ein armer Tropf. Alle Menschen sind arm. Weißt du, was hast du schon in diese Welt gebracht und was nimmst du aus dieser Welt raus? Nur dich selbst und sonst niemand. Nur das, was du selbst geworden bist, durch die Gnade Gottes. Selbst was du erkannt hast, deine Persönlichkeit, das aus dir geworden ist, dein Charakter, diese Reife, nur das nimmst du mit. Alles andere bleibt hier. Dein Geld bleibt hier, dein Besitz bleibt hier, deine ganzen Werke, die du aufgebaut hast, das bleibt alles hier. Was bleibt von deinem Leben übrig? So, schau auf das Ewige. Ich will dir verborgene Kleinode geben. Und was ihr dem Geringsten einem getan habt, habt ihr es mir getan. Überleg einmal. Kannst du was Besseres erwarten? Die Kleinode, die Schätze, die Früchte? Konzentrier dich drauf. Du brauchst da nicht viel mitmachen. Du musst nur gucken, das werde ich kriegen, wenn ich Gott treu bleibe. Gott achtet auf die Treue. Gott achtet nicht da, die große Sprüche machen, groß reden. Und wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Du wirst fallen, wie der Petrus gefallen ist. Weißt du, du kannst die ganze Mühe sparen. Du musst nur Gott an dir arbeiten lassen. Das Ziel, die Traum, wir können's. Und Kaleb und Josua, die haben gesagt, wir können's. Die kamen sie genauso schlecht vor, genauso schwach vor. Aber die haben gesagt, wir können's. Gemacht haben sie es auch nicht. Gott hat es gemacht. Gott hat es gemacht, dass Josua da ein paar Mal um Jericho marschiert. Er hat es gemacht, dass die Mauern einstürzen. Die mussten nur marschieren, die mussten nur dabei sein. Wenn du einmal die Segnung Gottes geschmeckt hast, dann willst du dich nicht mehr mit Wassersuppe zufrieden geben, mit irgendwas Materiellem, was Vergänglichem, was Zeitlichem. Gott will, dass du einmal auf den Geschmack kommst und dann nicht mehr eher ruhst, bis ich das erreicht habe, diese Perle. Bis ich das habe. Und dann wirst du nicht, weißt du, wenn du die Perle gefunden hast, dann wirst du nicht überall hingehen. Weißt du, der Kaufmann, der hat eine tolle Perle. Du wirst auch keine Schleichwerbung machen, damit die anderen kommen und diese Perle die noch vor dir kaufen. Nein, du wirst es still, du wirst ruhig verhalten und immer gucken, ist sie noch da. Und dann, in dem Augenblick, dann, wenn alles, wenn du das nötige Kleingeld dazu hast, dann schlägst du zu. Weißt du, du kannst nicht sofort, manche Christen erzählen, was sie alles machen werden, was sie alles erreichen werden, was sie für den Herrn alles tun werden, wo sie überall hinfahren werden, was sie dort sagen werden, die bereiten sie groß vor. Nein, du musst ganz still. Vorbereitung passiert im Geheimen. Vorbereitung passiert im Stillen. Weißt du, das Üben passiert so unsichtbar, das merkst du gar nicht. Und dann kommt die Stunde X und dann schlägst du zu, das nehme ich jetzt. Ja, können Sie es aber auch bezahlen? Jawohl, ich habe alles verkauft und jetzt kann ich es bezahlen. Hast du schon die Vision für dein Leben? Das dich bewegt, dich veranlasst, alles zu verkaufen, das dich morgens schon aus dem Bett bringt und sagt, ich muss erreichen, koste was es wolle, um jeden Preis, dass dein Leben reizt, dass du einfach auf das Ziel fixiert bist. Ich bin in Jerusalem, auf der anderen Seite, auf dem Ölberg, habe ich mal geschlafen, im arabischen Teil, und da war ein Jude einquartiert, und er guckt ein alter Rabbiner aus Russland, guckt jeden Morgen da auf das goldene Tor. Und dann habe ich mal gefragt, als er da so stand und betete und so aufs goldene Tor schaut, sagen Sie mal, was machen Sie das? Er sagte, wissen Sie, ich glaube, wenn das goldene Tor geöffnet hat, dann ist der Messias gekommen. Und ich habe das Gefühl, und ich möchte zu meinen Lebzeiten sehen, dass der Messias gekommen ist. Weißt du, der stand, der hat nichts anderes getan. Der ist extra von Russland runtergezogen, oder irgendwo aus der Ukraine, er ist da runtergezogen. Er wollte nur sehen, wenn das Tor geöffnet wird. Und sagte, ich glaube, dass das noch zu meinen Lebzeiten, das war vor ein paar Jahren, ist schon lange her, vielleicht ist er schon gestorben, aber es ist egal. Er soll auf Jesus schauen. Deshalb sagt die Bibel, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Weißt du, wir sollen immer gucken, kommt der Herr schon in dieser Wolke, in jener Wolke, kommt der Herr noch zu unseren Lebzeiten? Wenn nicht, ist es auch egal und wir werden arbeiten. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen kommt, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Also, wir werden was tun, wir werden nicht untätig sitzen und beten und singen. Nein, wir werden so arbeiten, als wenn alles Beten nicht nützte, und wir werden so beten, als wenn alles Arbeit nichts nützen würde. Also die Zeit auskaufen. Wer eine Vision hat, der gibt sich nicht mit Heuschrecken mehr ab, mit diesem ganzen Gesindel, vergleicht sich auch nicht mit einer Heuschrecke und hopst auch nicht hin und her. Der arbeitet kontinuierlich auf sein Ziel. Ich will's. Weißt du, und was du willst, das kannst du erreichen, was du willst. Und die Frage ist, willst du überhaupt? Willst du frei werden? Das ist das Wenigste. Weißt du, willst du das Ziel erreichen? Die goldene Stadt, das neue Jerusalem? Oder willst du nur so Notwehrleben leben? Ja, da muss ich mich kämpfen und da muss ich mich durchkämpfen und da muss ich mich durchkämpfen und da muss ich durchkämpfen. Wir sollen aufhören mit dem Durchkämpfen, wir sollen durchbrechen und durchgehen. Nicht nur diesen Notwehrleben. Weißt du, da wirst du dann diese Heuschrecke und da diese Heuschrecke und da diese Heuschrecke ab und diese. Nein, wenn du den Riesen geschlagen hast, hast du alles erledigt. Und weißt du, wer den Starken überwunden hat, du musst zuerst mal den Starken überwinden. Dein Ego, dein Ich, dein Dickkopf, deine falschen Gedanken und Lehren. Wenn du den überwunden hast, wenn der Starke überwunden ist, dann bücken sich alle anderen, wenn du kommst. Dann sind sie schon alles kleine Diener für dich. Aber du sollst den zuerst überwinden. Aber nicht diese Notwehr. Ich habe auch zeitlang als junger Christ Notwehrleben gelebt. Nur Notwehrleben. Ständig habe ich das versucht aufzuhalten und das unten zu halten und das unten zu halten, bis der Heilige Geist in mein Leben kam. Weißt du, ich habe gekämpft und habe versucht, alles Mögliche zu tun, aber dann, als der Geist kam, dann fielen alle trockenen Blätter, alles, was nicht taugt, von selbst ab. So wie beim Baum im Frühjahr. Dann fallen die Blätter von selbst ab, wenn der Saft aufsteigt, wenn der Heilige Geist kommt. Willst du lieber ein Untergehen oder willst du lieber glücklich sein? Das liegt an dir. Israel hatte damals die Wahl gehabt und sie hat den Untergang gewählt. Wir können es nicht. Ich möchte, dass du heute das Leben von Josua und Kaleb wählst. Wir können es. Wir können es. Wir können die Riesen schlagen. Wir können das Land einnehmen. Wir können die Frucht genießen. Wir können das Ziel erreichen. Und wir werden es auch. Und wir werden es auch. Wir werden in den Himmel kommen. Wir werden Gott dienen. Und mein lieber, Hölle, mach dich bereit. Und selbst wenn wir das Feuer 7-mal heißer machen, wie bei diesen 3 Jungs, das Feuer 7-mal heißer, wir werden nicht niederfallen. Wir werden deinen Götzen nicht anbeten. Wir werden nicht kapitulieren. Weißt du, du musst ein Dickkopf sein. Du musst auf stur schalten. Du musst entschlossen sein. Ich kann's. Es ist nicht einfach, aber das musst du lernen. Zuerst mal dich durchsetzen. Kleine Kinder, wir haben 4 Stück davon gehabt, weißt du, die versuchen, das Trotzalter, die versuchen, wie weit sie gehen können. Und du musst auch ständig versuchen, wie weit du mit deinem Glauben, mit deinem Gott, mit deiner Bibel, mit dem Heiligen Geist, wie weit du gehen kannst. Einfach stur sagen. Und du merkst, die machen alles, was du sagst. Die machen alles, was du sagst. Jetzt im anderen Sinn, verkehrt. Verstehst du? Aber du musst testen. Du musst immer austesten, wie weit kann ich gehen. Schau die Frucht an. Schau, was aus deinem Leben ist. Die Bibel sagt, schauet ihr Ende an. Schauet ihr Ende an. Was kommt dabei raus? Was kommt bei deinem Glauben raus? Nicht nur so Notwehrleben. Nein, was sind die Endergebnisse? Dass du stehst vor Gott und sagst, Vater, ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast. Ich war nur Putzfrau oder ich war nur Straßenfeger oder ich war nur das und das und das. Ich war nichts Großes, aber ich habe das getan, was du mir gesagt hast. Und dann sagt Gott, ei, du treuer Knecht. Und dann wirst du befördert werden. Du hast mit deinem Talent, mit deiner Gabe gewuchert. Und genau das ist, was Gott will. Gebrauche die Frucht und gewinn noch was anderes. Herr, das habe ich dazu gewonnen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg des Lebens zeigst und dass du uns die Frucht zeigst. Die Frucht, das Ziel, das können wir alles haben, wenn wir treu bleiben bis zum Schluss. Und dein Wort sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Herr, du zeigst uns die Krone. Diese Krone wird dein Haupt eines Tages krönen. Du wirst mit dieser Krone vor mein Angesicht treten. Du wirst vor mein Angesicht frohlocken. Du wirst einmal mit mir zusammen auf dem Thron sitzen und regieren. Herr, wenn wir das alles sehen, die ganze Herrlichkeit, wenn wir sehen Jesus zur Rechten der Majestät Gottes, wenn wir die ganze Herrlichkeit sehen, Jesu Herrlichkeit sehen, dann wird alles verblassen um uns herum. Wenn wir die Frucht des gelobten Landes, des Himmels, der Herrlichkeit Gottes sehen werden, Herr, dann wird alles klein und blass und schwach und alles farblos, wenn wir diese Herrlichkeit sehen. Dieser Thron Gottes in den Farben von Regenbogen hat der Prophet Hesekiel gesehen. So etwas Wunderbares, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hast du denen bereitet, die dich lieben. Herr, wenn wir das einmal gesehen haben, dann wollen wir nichts mehr von dieser Welt. Dann ist diese Welt uns egal. Dann sind uns die Menschen egal. Dann ist jede Situation uns egal. Dann wollen wir nur dieses Kleinod, diese Perle, diese köstliche Perle. Und dann setzen wir alles auf eine Karte. Herr Jesus, und ich bitte dich, Heiliger Geist, ich bitte dich, hilf meinen Geschwistern, alles auf eine Karte zu setzen, dass sie den Siegespreis bekommen, die Goldmedaille. Halleluja, dass sie die Ersten werden und nicht die Letzten. Preis Gott. Halleluja. Amen. Und